Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden. Wir wollen über etwas reden, was wir alle schon seit Jahren erleben, nämlich den Klimawandel, vor allem aber die Folgen des Klimawandels. Wie gehen wir um mit diesen Folgen? Wie sollte sich auch zum Beispiel unsere Stadtplanung verändern, die Verkehrsplanung, das Bauen, unser Alltag? Welche Erfahrungen machen Sie ganz persönlich? Wie zum Beispiel tun Sie etwas für öffentliche Grünflächen? Wie gehen Sie damit in Ihrem eigenen Garten um? Wie verändern Sie vielleicht auch Ihren Alltag? Was ist mit der Hitze im Haus, die irgendwie seit Tagen nicht mehr so richtig rausgeht? Ich meine, wir sind ja hier privilegiert im Studio. Wir haben eine Klimaanlage, die uns immer kühl hält. Aber sonst heißt es ja schwitzen im Moment. Heiße, trockene Tage in Deutschland seit über 2 Wochen. Auch wenn es gerade jetzt hier in der Berliner Gegend jedenfalls stark geregnet hat. Aber die Hitze und die Trockenheit kommt zurück. Immer wieder Temperaturen über 30 Grad und nicht genug Niederschlag. Die Natur leidet und den Menschen ist zu heiß. Eins steht fest, die Daten sagen es auch. Es wird im Schnitt immer wärmer, trockener und das Wetter generell unberechenbarer. Der Klimawandel zeigt sich. Und heute ist an diesem Samstag der Erdüberlastungstag. Das heißt, für dieses Jahr sind die natürlichen Ressourcen verbraucht. Ab jetzt leben wir bis zum Ende des Jahres ökologisch auf Pump. Und wir wollen von Ihnen wissen, ja, was Sie glauben, was wir in unserem Alltag auch tun können. Wie sollten wir bauen? Wie sollten wir reisen? Wie sollten wir leben? Wie sollten unsere Städte auch in Zukunft aussehen? Wie schützen wir die Grünflächen? Was wird aus den Parks? Wie sollte die Landwirtschaft sich anpassen? Strategien im Umgang mit dem Klimawandel. Und natürlich bin ich hier nicht alleine, sondern ich freue mich, im Gespräch zu sein mit Katja Horneffer. Sie ist uns per Internetleitung zugeschaltet, immer mit einer kleinen Verzögerung von etwa einer halben Sekunde. Also nicht wundern, wenn wir uns da vielleicht mal ins Wort fallen, obwohl das eigentlich gar nicht so gemeint ist. Meteorologin, Leiterin des ZDF-Wetterteams. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Ich möchte Ihnen sofort gleich mal widersprechen, weil die Hitze in diesem Jahr in dieser Form nicht mehr zurückkommt. Das heißt, Temperaturen über 30 Grad, die sind wir ab heute wirklich los. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die nochmal wiederkommen, ist wirklich gering. Liegt einfach daran, dass die Nächte immer länger, die Tage immer kürzer werden, die Sonne immer weniger Zeit hat, einzustrahlen.
Und das kann man jetzt schon so voraussagen?
Ja, das kann man tatsächlich schon so voraussagen. Also wir erwarten vielleicht nochmal irgendwie, es könnte sein, dass irgendwo in Deutschland nochmal eine 30 Grad erreicht werden. Aber drüber geht es eigentlich nicht mehr. Und das kann man schon ziemlich genau sagen. Der Trend ist recht eindeutig, weil bis wir in die Zukunft, können wir ungefähr 10 Tage in die Zukunft schauen. Und was danach kommt, ist dann wirklich ja schon September. Und dann wird es einfach immer, immer unwahrscheinlicher, dass es nochmal ähnlich hitzig wird, wie es jetzt Anfang August war. Aber natürlich haben Sie vollkommen recht. Das war eine extreme Hitzewelle. Der August ist noch nicht rum und wir haben jetzt eine Abweichung nach oben gegenüber dem vieljährigen klimatologischen Mittel von etwa 4 Grad deutschlandweit. Und das ist wirklich enorm zu heiß.
Und über den Umgang mit den Folgen wollen wir reden in diesen nächsten 2 Stunden. Ich freue mich sehr, außerdem auch noch Wolfgang Dickhaut hier zu haben. Er ist Leiter des Fachgebiets Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung an der Hafen-City-Uni in Hamburg, eine recht junge Uni, die es seit 14, 15 Jahren erst gibt, die sich auf Stadtentwicklung, auf Metropolenkultur, auf Stadtplanung, Architektur spezialisiert hat. Ich freue mich sehr. Schönen guten Morgen hier im Studio.
Ja, moin moin, hier aus Berlin im Moment.
In dem Moment, wie gesagt, haben wir Regen, aber dennoch die Trockenheit der letzten Wochen und Monate, glaube ich, hat die Natur ziemlich mitgenommen und auch uns persönlich mitgenommen. Vielleicht reden wir erst einmal darüber, wie wir tatsächlich mit dieser Hitze auch einfach zu Hause umgehen können. Wie ist es bei Ihnen, Frau Horneffer? Haben Sie schon inzwischen eine Klimaanlage eingebaut?
Nein, auf gar keinen Fall. Die verbraucht ja viel zu viel Strom. Bei uns ist es so, dass wir angefangen haben, unsere Fenster abzuschatten. Es gibt so Folien, die lassen die UV-Strahlung draußen. Damit wird es drinnen gar nicht so warm. Außerdem haben wir glücklicherweise überall Jalousien. Das heißt, wir machen morgens, wenn es kalt genug ist, einmal kurz eine große Durchlüftung. Dann werden die Schotten runtergelassen. Und dann ist es bei uns im Haus eigentlich immer sehr angenehm kühl. Und wir können auch gut schlafen dadurch. Natürlich natürlich, wir wohnen nicht mitten in der Innenstadt. Es gab jetzt ja die tropischen Nächte. Es war rekordwarm in einigen Städten, besonders in Nordrhein-Westfalen. Tiefstemperaturen von knapp unter 25 Grad. Sowas gab es in Deutschland seit Messbeginn 1880 noch nie. Das war also wirklich was ganz Exorbitantes in diesem Sommer 2020.
Und wie viel Grün haben Sie um sich herum, dass sie vielleicht ein bisschen kühler hält?
Na, unser Grün ist ganz, 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 ganz klein. Das sind, glaube ich, so 150 Quadratmeter. Also es ist wirklich winzig, dieser Garten. Aber tatsächlich, der bringt natürlich auch ein bisschen was. Zumindest kann da mal Wasser versickern, was ja schon mal gut ist. Und ja, also so komfortabel leben wir dann doch nicht.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Dickert?
Ja, ich habe das Glück und Privileg, mitten in Hamburg zu leben, allerdings in einem sehr grünen Bereich. Wir haben große Kastanien vorm Haus, wir wohnen in einem Altbau. Was ich allerdings schon auch wieder jetzt gelernt habe und wo wir uns darauf einstellen mussten, ist, was Frau Honeffer auch gesagt hat, man muss bewusster lüften, man muss bewusster die Fenster aufmachen, im tagsüber zulassen, abends aufmachen, sobald es etwas kühler ist, in der Nacht einmal die Wohnung durchlüften. Das war tatsächlich auch bei uns im Altbau schon notwendig, nachdem ungefähr eine Woche es richtig heiß gewesen ist.
Aber baulich muss man offenbar da darauf reagieren, auch auf diese veränderten Temperaturen, auf diese veränderten Klimabedingungen. Wir wollen von Ihnen hören, falls Sie gerade zum Beispiel ein Haus bauen oder gerade über Umbau nachdenken oder vielleicht sogar über so etwas wie eine Klimaanlage zu Hause oder diese Lüfter, die man ja auch kaufen kann im Baumarkt schon, glaube ich, für 100 Euro.
Ganz schlimm, ja.
Die, glaube ich, ökologisch schwierig zu rechtfertigen sind. Aber erzählen Sie uns davon. Manchmal gibt es ja einfach eine Reihe von heißen Tropennächten, wo man einfach nicht mehr schlafen kann und dann einfach entscheidet, am nächsten Morgen zum Baumarkt zu fahren und sich so etwas zu kaufen. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254, ist unsere Telefonnummer. Fragen, Anmerkungen, auch Erfahrungen, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Wie gehen Sie mit den Folgen des Klimawandels um in Ihrem Alltag? Oder Sie schreiben uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt haben wir schon an diesem Beispiel vielleicht gesehen, dass immer wieder auch erst einmal technisch reagiert wird, ne, auf diese Hitzesituation, zum Beispiel mit diesen Lüftern oder mit diesen portablen Klimaanlagen, diese Kisten mit so langen Plastikschläuchen, die öfter mal aus dem Fenster ragen. Also davon raten Sie, Herr Dickert, komplett ab,
ja? Ja, wenn man sich das vorstellt, dass das Standard werden würde, flächendeckend in Deutschland, hätten wir natürlich sofort einen wahnsinnig zusätzlichen Kühlenergiebedarf in den Sommerzeiten. Und das müssen wir dringend verhindern. Es gibt tatsächlich ja auch gute andere bauliche Maßnahmen, mit denen man erreichen kann, dass die Wohnungen kühl bleiben. Zum Beispiel außen liegende Verschattungselemente, die bei uns zum Teil im Neubau gar nicht mehr üblich sind. Diese großen Glasfassaden, die auch ohne Verschattung sogar auf der Süd- und Westseite auskommen, sind ein No-Go eigentlich, wenn man an solche Situationen denkt. Oder eben auch das wesentlich bewusstere Kühlen der Wohnung durch aktives Lüften und intelligentes Lüften. Das ist das, was wir wieder lernen müssen. Das ist das, wo wir die Gebäude wieder baulich auch nachrüsten und zum Teil umrüsten müssen und vor allen Dingen auch im Neubau wieder klimaangepasster bauen, als wir das in den letzten 20, 30 Jahren gemacht haben.
Aber jetzt nehmen wir mal den Altbau, wo wir wirklich eigentlich nur das Fenster auf- oder zumachen können und vielleicht noch einen Vorhang. Und oft aus architektonischen, aus denkmalschützerischen Gründen auch keine Außenverschattung haben können, zumindest nicht zur Straßenfassade hin, gerade bei diesen älteren Bauten in den großen Städten, in Hamburg, in Berlin, Leipzig, München. Man kennt das ja, die denkmalgeschützten Gebäude, da darf man keine Außenverschattung dran machen. Was kann man da groß machen, wenn es nachts nicht wirklich kühler wird? Man also kaum zum Schlaf kommt.
Also eine Überlegung ist sicherlich die Räume zu nutzen zum Schlafen temporär, die eben der Sonne abgewandteren Seite halt sind, wo es in der Regel ja dann auch kühler ist. Das heißt auch ein Umorientieren der Lebensgewohnheiten für diese zwei, drei Wochen. Aus meiner Sicht aber tatsächlich wesentlich sinnvoller als technisch mit energieintensiven Kühlmechanismen nachzuarbeiten.
Und sonst das bei Neubauten? Sie haben das ja auch erforscht. Wie sollten Neubauten heutzutage tatsächlich auf den Klimawandel reagieren?
Also ich denke, ein Schlüsselelement bei Neubauten ist tatsächlich auch die Gebäudebegrünung, sowohl an den Fassaden als auch auf den Dächern. mit Grün zu arbeiten, grüne Dächer, grüne Fassaden. Wichtig sind aber eben auch die außenliegenden Verschattungselemente, die man mit begrünten Fassaden kombinieren kann, mit vorgeständerten begrünten Elementen kombinieren kann. Verschattung und Begrünung ist ein ganz wichtiges Element.
Dann sagen aber viele gerade bei Begrünung, bei Fassadenbegrünung, naja, also wenn da was klettert und die Fassade auch schädigt, also denn wenn das irgendwann mal abstirbt, ist ja bei Pflanzen irgendwann mal möglich, dass tatsächlich die Fassade drunter leidet, ne?
Also das ist tatsächlich aus meiner Sicht, wenn man es richtig macht, wirklich sehr gut technisch zu vermeiden. Wir haben mittlerweile genügend Know-how, um das professionell und gut zu bauen. Es gibt Regeln, wie es gemacht werden kann. Ich kann da in der Folge auch gerne noch ein bisschen mehr erklären. Diese unbedingt. Sorgen, wenn man es richtig macht, ist aus meiner Sicht unbegründet. Genau wie die Sorge, dass Dächer undicht sind, wenn wir grüne Dächer haben, aus meiner Sicht vollkommen unbegründet sind.
Frau Hannefer, haben Sie ein grünes Dach?
Nein, das haben wir noch nicht, weil so alt ist dieses Haus denn doch auch schon, dass das noch nicht war. Aber das wäre sehr wünschenswert. Ich habe immer davon geträumt. Vielleicht wird der Traum ja noch mal irgendwann wahr.
Ja, yeah. Und ansonsten 150 Quadratmeter müssen ja auch irgendwie gewässert werden, ne? Also was Ihren Garten angeht.
Genau, und das ist richtig.
Und ja, dann nehmen die meisten dann doch das ganz normale Trinkwasser dafür, ne?
Nein, bei uns wird das natürlich nicht gemacht, sondern wir haben ein kleines Gartenhaus. Und als wir das angelegt haben, habe ich dafür gesorgt, dass dieses Wasser, das dieses Gartenhaus bringt, durch den Regen, das da auf dem Dach ankommt, in eine Regentonne wandert. Und diese Regentonne, die werden wir dann immer nutzen, um eben die paar Pflanzen, die es da gibt, zu wässern. Mehr Wasser kommt in unseren Garten nicht. Das muss das Grün aushalten. Dann sieht der Rasen halt mal ein bisschen trocken aus. Kommt der nächste Regen, wie jetzt aktuell. Heute Nacht hat es hier bei uns auch sehr schön geregnet. Dann kommt das Grün ja auch ganz bald wieder. Also von Trinkwasser die einzelnen Gärten zu befeuchten, halte ich absolut gar nichts. Dafür müssen wir einfach solche Pflanzen da reinbringen, die das aushalten können, dass es auch mal trocken ist.
Da sind wir schon bei einem anderen Punkt, ne? Genau bei den Pflanzen, die eben vielleicht etwas resistenter sind gegenüber dem Klimawandel und den Folgen des Klimawandels. Also glaube ich, sieht man gerade auch so fast so eine Art natürliche Auslese der Bäume, die es schaffen und die es nicht schaffen. Haben Sie eigentlich beim Pflanzenkauf für Ihre, auch wenn es nur 150 Quadratmeter sind, trotzdem, Frau Hondewa, haben Sie darauf geachtet, auf ganz bestimmte Pflanzen, die eben resistenter sind?
Das hat für uns zum Glück ein Gärtner gemacht, der das da angelegt hat. Und im Augenblick sieht es so aus, als ob die damit ganz gut klarkommen. Also ich bin ein absoluter Rosenliebhaber und unsere Rosen mögen diesen Standort offenbar sehr gerne. Die haben sich daran gewöhnt und kommen damit gut klar. Also unsere Pflanzen, die wir da haben, natürlich auch für Insekten ist das natürlich sehr wichtig, dass das Grün da gut blüht und dass die sich da auch wohlfühlen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Auch wenn dieses Grün, wie gesagt, nur ganz klein ist. Nicht wie bei Herrn Dickhaut.
Ja, welche Herausforderungen eigentlich steht so ein Stück Grün eigentlich? Also wettertechnischen Herausforderungen gegenüber. Also es geht ja nicht nur um Trockenheit und um Hitze, sondern es geht auch um Starkregen, also zu viel vielleicht Regen auf den Quadratmeter, oder?
Ja, das stimmt.
Oder Stürme zum Teil auch, ne?
Das kommt genau darauf an, wo Sie natürlich wohnen. Also Stürme kommt natürlich nur vor allen Dingen, wenn man so im flachen Land wohnt. Jetzt hier bei uns, kleine Stadt ist das, es ist eine Art von Innenstadtlage, da sind die Stürme bei uns nicht das Problem, weil die Bäume, die drumherum sind, jetzt nicht so groß sind, dass die uns irgendwie aufs Dach fallen könnten oder irgendwie den Garten beschädigen könnten. Aber natürlich ist richtig, Starkregen ist immer ein Problem und vor allen Dingen liegt es natürlich auch daran, dass eigentlich die DIN-Normen mal geändert werden müssten. Das ist aber schon wieder eher Herrn Dickhauts Thema, dass eben Regenrinnen größer dimensioniert werden müssten oder dass eben das Wasser, und das ist ja eigentlich das Wichtige, nicht nur in Kleinstädten, sondern vor allen Dingen auch in Großstädten, dass das Wasser gehalten wird in der Stadt, um eben den begrünten Flächen, nicht nur den Bäumen, sondern auch den Sträuchern, den anderen Grünanlagen zur Verfügung zu stehen, damit das Wasser nicht ungenutzt einfach in der Kanalisation verschwindet. Das wäre ja wünschenswert. Und deswegen ist es natürlich insgesamt so, dass man sich da, gerade was das Wassermanagement angeht, ganz neue Gedanken machen muss.
Das ist die große Herausforderung, ne, Herr Dickhaut. Also wie kann man das Wasser gerade in den Städten halten?
Ja, und tatsächlich ist da Begrünung auch wieder ein Schlüsselelement, mit dem wir arbeiten können. Grüne Dächer haben nicht nur den Vorteil, dass sie kühlen, grüne Dächer haben auch den Vorteil, dass sie Wasser zurückhalten können. Mit weiterentwickelten Gründachkonzepten können wir mit sogenannten Retentionsgründächern durchaus auch viel von Starkregen abpuffern, dass es eben nicht sofort in die Kanalisation oder in den Garten, wo es dann versickert wird,
und wie genau
fließt.
Wie funktioniert das?
Das funktioniert so, dass man auf dem Gründach, so ein normales Gründach hat einen hydraulischen Layer, in dem das Wasser abgeleitet wird. Es hat einen Bodenlayer und es hat einen Pflanzenlayer. Und dieser
also Schichten.
Schichten, ja. Schichten. Und diese Schicht, die hydraulisch zur Ableitung des Wassers genutzt wird, die wird entsprechend dimensioniert. Sie wird entsprechend dicker gemacht. Es wird mit einer Drossel ausgestattet, sodass Wasser auf dem Dach dann aktiv zurückgehalten werden kann. Ganz weit entwickelte Gründachkonzepte sehen dann auch vor, dass das gesteuert passieren kann, dass man eben darauf das koppelt mit Wettervorhersagen, und wenn Starkregen angekündigt wird, wird der Speicher aktiv geleert. Das ist natürlich sehr sophisticated, sehr viel Technik dann da drin. Das geht auch einfacher.
Frau Hondeffer, das wäre praktisch ein Fingerschnipp von Ihnen im ZDF und schon werden da bestimmte Regenwasserstrukturen in deutschen Städten aktiviert. Das wär's doch, oder?
Ja, das wäre natürlich wunderbar. Nur dafür sind wir natürlich gar nicht zuständig, weil das ist viel, viel, viel kleinräumiger, was Sie da an Prognose brauchen. Ne? Da müssen Sie ja genau wissen, zieht diese eine Gewitterzelle über diesen Stadtteil, wo eben diese Gründächer sind, und nicht über den anderen Stadtteil. Und das ist natürlich wirklich sehr sophisticated. Also da braucht man sehr, sehr hochauflösende Modelle. Und sowas machen wir beim ZDF natürlich nicht.
Aber tatsächlich nutzen wir solche Regendaten in Hamburg beispielsweise, um aktiv bestimmte Infrastrukturen auch schon heute zu steuern. Und es wird geforscht genau an solchen Dingen, da die Vorhersagen und die Technik zum Rückhalt letztendlich besser aufeinander abstimmen zu können. Was ich deutlich machen möchte, ist, dass auch da begrünte Elemente, die Wasser halten in der Stadt und eben, wie Frau Honneffer natürlich richtigerweise sagt, nicht einfach ableiten, was unsere Struktur in den letzten 50 bis 100 Jahren gewesen ist.
Es ging einfach weg damit.
Ja, die Grundidee war, das Wasser so schnell wie möglich von den Flächen wegzukriegen und über Kanäle und Gräben so schnell wie möglich in die nächsten größeren Gewässer zu schaffen. Und das ist, kann man, glaube ich, heute sagen, unter dem Aspekt Wasser als Kühlung zu nutzen und auch um Grundwasserstände letztendlich nicht weiter absinken zu lassen, eine Fehlentwicklung gewesen, die wir seit ungefähr 20 Jahren dabei sind, wieder zu verändern, indem wir Wasser aktiver auch in innerstädtisch verdichteten Gebieten in den Boden bringen, versickern, zwischenspeichern, es zur Bewässerung von Pflanzen benutzen, um letztendlich Verdunstungskühle zu erzeugen.
Aber da braucht man ausgeklügelte Systeme dafür, ne? Ist nicht so einfach.
Da braucht man vernünftige, aufeinander abgestimmte Systeme, aber das ist tatsächlich im Neubau keine Zukunftsmusik. Es gibt viele realisierte Bauvorhaben in der ganzen Republik, die genau auf dieses Konzept, auf diese Grundstrategie letztendlich setzen, und die müssen flächendeckend sozusagen zum einen im Neubau umgesetzt werden. Und die große Herausforderung, die vor uns steht, ist, die existierende Stadt umzubauen mit diesen Systemen. Können Sie sich vorstellen, dass das natürlich eine viel größere Herausforderung ist, als im Neubau das von vornherein letztendlich einzuplanen?
Sie haben schon erste Untersuchungen gemacht und erste Versuche gemacht, ne? Mit Straßenbäumen zum Beispiel in Hamburg. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, was die Bewässerung angeht?
Wir haben das Glück, derzeit eine Förderung vom BMBF, vom Bundesministerium für Forschung, zu haben für ein Projekt, das nennt sich Blue Green Streets. In diesem Projekt Blue Green Streets untersuchen wir, wie besonders die Straßenräume klimaangepasst gestaltet werden können. Gemeinsam mit vielen Partnern, auch Partnern hier aus Berlin.
Die stark versiegelten Straßenräume,
muss man dazu sagen. Die stark versiegelten Straßenräume,
genau. Asphalt, Beton und Ähnliches. Ne? Mhm.
Genau. Und diese so umzugestalten, dass sie klimaangepasster sind, dass Aufenthaltsqualität in diesen Straßenräumen wieder besser hergestellt werden kann als bisher, dass mehr Grün dort existieren kann, dass die Straßenräume auch für Versickerung sozusagen genutzt werden können, obwohl sie entsprechend durchaus belastetes Wasser produzieren. Das sind die Herausforderungen, die wir gerade haben. Und da ist dieses Projekt eines, was versucht, Antworten darauf zu finden. Und wir haben in Hamburg und auch in anderen Städten beispielsweise im Moment damit experimentiert, inwieweit man andere Baumgruben-Systeme realisieren kann, in die man Regenwasser aktiv einbringt, um es vor Ort versickern zu lassen, in Bereichen, in denen man normalerweise keine Versickerung für möglich hält, weil es eben sehr stark verdichtet ist. Und auf der anderen Seite unter diesen Bäumen auch Wasser zu speichern, um einen größeren Speicher zu haben, den sich die Bäume erschließen können, wenn es trocken ist. Und diese sogenannten Baumregulen sind tatsächlich Land auf, Land ab sehr stark im Gespräch, inwieweit sie eine Teillösung für solche Räume sein könnte. Und wir haben das Glück, solche Elemente bauen zu können und jetzt langfristig evaluieren zu können. Die Kernfrage da ist, kommen dann die Bäume eigentlich wirklich besser mit diesem Standort zurecht oder ist es nicht möglicherweise zu feucht oder sind nicht die Schadstoffe, die eingetragen werden, wiederum auch kontraproduktiv für das
die Schadstoffe aus der Stadt,
aus dem Verkehr, die Salzbelastung, die möglicherweise im Winter dort reinkommt.
Und dann sich auch noch verteilt über dieses System, ne? Und dann vielleicht zum größeren Problem werden kann, als wenn es nur lokal ist.
Das sind im Moment Forschungsansätze, die laufen, die allerdings aus meiner Sicht in eine Richtung weisen, dass das für bestimmte Teilräume auch eine Lösung sein kann. Natürlich nicht flächendeckend. Ich glaube, wir müssen uns auch davon lösen, zu glauben, mit einer Technologie haben wir eine gefunden, die überall gleich richtig ist. Das ist nicht so. Das ist auch eine Erkenntnis der letzten Jahrzehnte. Wir müssen sehr angepasst Lösungen für die einzelnen Standorte entwickeln.
Das heißt also, wie es früher vielleicht war, dass das Grünflächenamt durch die Städte zog und immer mal wieder goss, mal hier und da, das reicht einfach nicht mehr, ne?
Ja, dieses Gießen der Bäume ist ja vor allen Dingen in der Anwuchsphase, die ersten 3 bis 5 Jahre, tatsächlich mittlerweile eine absolute Notwendigkeit. War früher zumindest in Städten wie Hamburg auch nicht so intensiv. Und die Herausforderung dort eben auch Regenwasser zu nutzen und nicht, wie es tatsächlich in vielen Städten passiert, Trinkwasser auch für das Wässern dieser Bäume halt zu nutzen, das ist was wir gucken müssen in den nächsten Jahren, tatsächlich anders zu orientieren.
Und darüber wollen wir reden, auch über Ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit den Folgen des Klimawandels, auch in Ihrem Alltag, also nicht nur was das Gießen von Straßenbäumen angeht, aber das erleben wir zum Beispiel ja auch in den Großstädten. Also ich kann nur von mir berichten, von unserem Haus. Ich wohne hier in Berlin im Prenzlauer Berg, dort gibt es einen richtigen Gießplan für den Straßenbaum, der direkt vor unserem Haus steht und Da trägt man sich dann ein und verpflichtet sich eben tatsächlich auch, diesen Baum vor dem Haus dort zu gießen und vielleicht auch zu retten vor der Trockenheit. Was sind Ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit den Folgen des Klimawandels? Wie bauen Sie? Wie reisen Sie? Wie leben Sie? Was können wir persönlich alles tun? Wie sollten auch unsere Städte in Zukunft aussehen? Wie schützen wir die Grünflächen? Was wird aus den Parks? Welche Fragen haben Sie? Was tun Sie selbst schon? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was erwarten Sie vielleicht auch von der Politik ganz konkret im Umgang mit den Folgen des Klimawandels? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Welche Erfahrungen machen Sie mit Ihrer ganz persönlichen Kommune? Gibt es da Pläne? Gibt es überhaupt Verständnis für diese Problematik? Ist da schon was in Arbeit? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254. Da schreiben Sie unter der Gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und am Telefon ist Thorsten Klaus aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, also in Berlin ist es hier in Charlottenburg bei uns im Altbau mittlerweile so, dass es hier so heiß ist im Bau, weil der sich so aufgeheizt hat, dass wir selbst bei 15 Grad Außentemperatur die Raumtemperatur nicht unter 25 Grad kriegen. Was besonders problematisch ist, wenn man ein Kleinkind dabei hat, was dann ebenso schwer schlafen kann wie man selbst. Da wäre es eigentlich an den Vermietern beziehungsweise in Wohnungsbaugesellschaften was dran zu machen. Hier ist es die größte Wohnungsbaugesellschaft in Berlin, die Gebobag, die das Objekt gehört. Mhm. Hier ist sehr viel Fläche versiegelt. Die Innenhöfe sind gepflastert und ein bisschen Unkraut und ein mickriges Bäumchen, was auch immer noch quasi vor sich hin krempelt, gibt es da. Aber hier heizt sich alles auf. Der Bau ist von 1900. Die Straßen vor dem Haus sind mit Granitplatten gepflastert. Die speichern Hitze und das Kopfsteinpflaster ist auch nicht gerade wirklich innovativ, was Kühle verspricht. Also mehr Grünstreifen wären hier sinnvoll. die Bäume hier vor den Häusern, die hier stehen, die werden auch von den Anwohnern mittlerweile durch Baumpaten gegossen. Das ist problematisch.
Würden Sie gerne mehr tun, sozusagen in, also die Möglichkeiten sind ja letztlich auch begrenzt, ne? Da, wo Sie wohnen.
Ja, man muss gucken, also Regenwasser wäre ein toller Ansatz. Dazu müsste aber dann zum Beispiel die Kivobag als Hauseigentümer hier von einem Haus mit über 50 Mietparteien auch dafür sorgen, dass das Ganze quasi aufgefangen wird, das Regenwasser, weil sonst geht das von der eigenen Wasserrechnung ab und man schleppt es in unserem Fall aus dem ersten Stockwerk im Hinterhaus nach vorne. Das ist natürlich auch sehr aufwendig.
Haben Sie da schon
Man müsste einfach bauliche Maßnahmen auch machen, dass sich das Ganze nicht so aufheizt. Vielleicht wirklich mehr Grünfläche, also zum Beispiel Rasen oder sowas, was dann sich aus Regenwasser speist, weil ein Regenwassertank zu verbauen ist jetzt eigentlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ein Riesenaufwand ist. Und es gibt ja genug Regen eigentlich hier zwischenzeitlich.
Herr Dickert.
Nur, dass es dann Starkregen ist und dann alles in der Kanalisation verfließt.
Ja. Also so wie Sie das beschreiben, ist das tatsächlich ein Umfeld, was genau das Gegenteil darstellt, wie das, was wir hier schon jetzt in den letzten Minuten angesprochen haben. Ja. Also die komplette...
Den großen Schlosspark, den Schloss Charlottenburg, der Park ist da, da kann man es aushalten, wenn man da spazieren geht, weil da grün ist, aber auch die Wege dort sind mit Sand geteert, hätte ich fast gesagt, mit Sand bestreut. Ja. Man muss halt gucken, wo man hingeht. Also wenn es ganz arg ist, dann geht man gar nicht raus oder geht in irgendwelche Shoppingcenter, die eine Klimaanlage haben.
Sonst
ist es einfach nicht auszuhalten mit einem Kleinkind, weil das ist dann auch total unausstehlich.
Ja, also den Vermieter anzusprechen, dass es Veränderungen geben soll in die Richtung, wie wir sie diskutiert haben, ist, denke ich, schon ein wichtiges Element. Auf der anderen Seite wird das bei vielen Vermietern wahrscheinlich auch nicht ausreichen. In Baden-Württemberg beispielsweise hat man derzeit eine Gesetzesinitiative oder vielleicht sogar das Gesetz schon verabschiedet, dass Steingärten, reine versiegelte Flächen, verboten werden. Das heißt, da dürfte gar nicht das mehr existieren, dann in Zukunft, wie das, was Sie sozusagen sich für sich jetzt beschreiben in Ihrem Bereich. Und ich glaube tatsächlich, dass es neben dem, dass man selber was macht, neben dem, dass die Vermieter, die Wohnungseigentümer was tun müssen, dass es auch gesetzliche weitere Initiativen braucht, um da letztendlich Einfluss zu nehmen auf die Frage, wie gebaut wird.
Ja, also ich denke mal, ein bundesweites Verbot dieser Steingärten wäre ja schon mal eine richtige Richtung, weil die sind absolut klimaschädlich.
Das wäre ein harter Schnitt, ne? Also ich meine, ich weiß nicht, ob man einfach so auf Privat...
Es hat ja stark
Privatgrund.
Also in NRW habe ich das sehr häufig gesehen, wo ich bei meinen Eltern war. Da gibt es haufenweise diese Steine, die man in den Vorgarten gepackt hat. Anstatt da Gras zu sehen oder irgendwelche Pflanzen, da gucken dann vielleicht mal ein, zwei Blümchen, Stichblöckchen oder sowas raus. Aber es ist nicht wirklich hübsch, finde ich. Und es speichert halt die Energie. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Regen da gut drin versickert, der kommt. Ich denke, der dürfte eher auf der Oberfläche verdunsten.
Was sind eigentlich Ihre Erfahrungen im Umgang mit der Vermietungsgesellschaft der städtischen, die Sie erwähnt haben, die Gewobag? Also ich höre schon ein Seufzen.
Das ist sehr schwer. Also das wär ein Teil für eine eigene Sendung. Also ich bin selbst Journalist, nur gerade in Elternzeit. Es ist sehr schwer. Es passiert einfach kaum was und man ist sehr behäbig.
Das heißt, es bleibt letztlich an den Mieterinnen und Mietern selber hängen. Also wenn sie keine eigene Initiative starten, dann kommt dann nicht einmal ein bisschen Unterstützung von der Vermieterseite?
Wir haben es mehrfach angefragt, auch was die Umgestaltung des Innenhofes anging. Das wurde bis dato immer abgelehnt, weil auch Mülltonnen und Co. natürlich dann alles dazwischen steht. Die Innenhofgestaltung ist aus dem Ende der 70er, würde ich mal so tippen. Und das ist einfach so nicht mehr zeitgemäß. Abgesehen, dass man nicht genug Mülltonnen unterkriegt, sieht es auch immer total unordentlich aus. Man hat das Problem, dass Müll rumfliegt, dass Ratten hier rumlaufen. Hat mit dem Klimawandel jetzt an der Stelle erstmal nichts zu tun, aber ist einfach nicht durchdacht. Man könnte eine Menge besser machen, wenn man den Innenhof zum Beispiel aufmacht, um ihn zu begrünen, könnte man Regenwassertonnen versenken und zum Beispiel eine Pumpe aufbauen, um dann die Grünfläche zu fässern mit dem Regenwasser. Das sind alles Dinge, die möglich sind. Wo ein Wille wäre, da wäre auch ein Weg.
Herr Dickert, gibt es da eigentlich auch eventuell Förderprogramme, die man anzapfen könnte? Gibt es da irgendwie Netzwerke, wenn jetzt der Vermieter sich da ein bisschen querstellt, dass man, was kann man als Bewohner, als Mieter noch mehr tun?
Ja, mal tatsächlich könnte man möglicherweise die Wohnungseigentümer darauf aufmerksam machen, dass viele Dinge tatsächlich auch gefördert werden. Halt, ne? Also in Hamburg beispielsweise wird Dachbegrünung und auch Fassadenbegrünung aktiv gefördert in einer Größenordnung, die es auch im nachträglichen Bau durchaus attraktiv macht. Und wenn es also das reine Kostenargument ist, glaube ich, ist das was man an die Vermieter auch herantragen kann.
Aber Auflösung von versiegelten Flächen wird kaum gefördert, ne?
Oder? Nach meinem Kenntnisstand ist das in den meisten Kommunen derzeit nicht so. Es gibt manchmal über die sogenannte gesplittete Abwassergebühr, wo Regenwasser speziell abgerechnet wird zu Abwasser, die Möglichkeit über Entsiegelungsmaßnahmen die Gebühr, die man dann über die nächsten Jahre halt bezahlt, zu reduzieren. Allerdings sind die geförderten oder die Gebühren, die man dann spart, nicht in der Größenordnung, die viele motivieren, diese Maßnahme durchzuführen und die Investitionen letztendlich zu tätigen. Das liegt daran, dass eben diese Gebühr auch sehr stark an die Trinkwassergebühr gekoppelt ist. Und da wir das Glück haben, dass Trinkwasser tatsächlich doch noch relativ günstig ist, kommen da eben sehr lange Amortisationszeiten für solche Maßnahmen dann zustande. Wenn man allerdings sowieso was umbauen will dann diese gesplittete Abwassergebühr als positiven zusätzlichen Benefit nimmt, dann ist das was man auf jeden Fall in Anspruch nehmen sollte.
Das wäre zumindest eine Möglichkeit. Aber es ist ein zäher Prozess, hören wir, ne, Herr Klaus?
Ja, also der zähe Prozess liegt auch daran, dass die GEWOBAG in dem Fall hier eine städtische Einrichtung ist. Das ist, glaube ich, eine der größten Wohnungsbaugesellschaften Deutschlands. Das geht eher zu wie einer Behörde. Und da wechseln nicht nur die Zuständigkeiten regelmäßig, sondern es ist einfach auch nicht der Wille da, was zu machen. Und es wurde mir auch schon gesagt, dass Teile der Gewinne, die die Gesellschaft erwirtschaftet, dann zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet werden. Also auch in öffentlichen Gesellschaften muss dann geguckt werden, wie man sinnvoll Bestand erhält und auch soweit modernisiert, dass er dem Klimawandel angepasst ist.
Würden Sie sich da eine andere Gesetzeslage wünschen, aus Ihrer Sicht, als Bürger?
Ja. Also ich hätte da jetzt keinen konkreten Vorschlag, aber das Verbot zum Beispiel von starker Versiegelung, also die Verpflichtung zur Begrünung und dergleichen, ist wichtig.
Herr Klaus, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße an Ihren Sohn, war das doch, ne?
Tochter.
Viele Grüße jedenfalls unbekannterweise. Im Hintergrund danke. Auch beteiligt an der Sendung. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Also wir haben es gehört tatsächlich, dass offenbar die Gesetzeslage, zumindest aus Sicht von Thorsten Klaus in Berlin, da noch durchaus Möglichkeiten noch offen lässt, die man vielleicht realisieren sollte, oder aus Ihrer Sicht, Herr Dickert?
Also ich glaube, es muss immer beides sein. Auf der einen Seite fordern über bessere und schärfere Gesetze, was das angeht. Auf der anderen Seite aber auch fördern und Kommunikation und Aufklärung leisten, warum das letztendlich auch inhaltlich sinnvoll ist. Allein nur Gesetze bin ich auch tatsächlich kein Freund von. Wenn man allerdings über Jahre oder Jahrzehnte feststellt, dass sich einfach mit Kommunikation, mit Förderung zu wenig tut, weil einfach das Einsehen nicht da ist, dann glaube ich, ist es wichtig, auch zu schärferen Mitteln letztendlich zu greifen. Und da sind Gesetze eben beispielsweise die Forderung nach Gründächern überall, wo umgebaut wird, ist meines Erachtens schon ein richtiges Instrument, was viele Kommunen durchaus auch schon eingebaut haben. Also das Fordern von Dachbegrünung, zum Teil auch Fassadenbegrünung im Neubau, ist eigentlich mittlerweile Standard über die Bebauungspläne, die dann gemacht werden. Das nachträgliche Bauen von Gründächern, wenn man Dächer sanieren muss, ist in vielen Kommunen noch keine Pflicht, nur in manchen und da in denen, die halt tatsächlich ihre Bauordnungen entsprechend angepasst haben.
Wolfgang Dickert ist bei uns, der Leiter des Fachgebiets Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung an der Hafen City in Hamburg, der Hafen City Uni in Hamburg. Und Katja Horneffer ist mit uns verbunden, die Leiterin des ZDF-Wetterteams, Meteorologin. Wir wollen wissen, ja, wie umgehen mit den konkreten Folgen des Klimawandels, zum Beispiel beim Hausbau, zum Beispiel beim Umbau von Gebäuden, aber auch vielleicht bei der Stadt- und Verkehrsplanung. Wir umgehen auch im Alltag mit der Hitze und der Trockenheit. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Was erwarten Sie zum Beispiel auch von der Politik, von den Kommunen? Und am Telefon ist jetzt Ingrid Miklitz aus Schwäbisch Hall. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Welche Erfahrungen machen Sie?
Also einmal als Privatperson und einmal in meiner Funktion als erste Vorsitzende der Wald- und Naturkindergärten Baden-Württemberg. Das mache ich ehrenamtlich seit 20 Jahren. Und wir benutzen ja den Wald, aber wir haben auch immer wieder jetzt vermehrt, gucken wir dann in die Baumkronen und sehen, oho, da geht es ja auch um die Verkehrssicherungspflicht. Und ich habe dann auch einen Brief an die Mitglieder geschickt und habe gesagt, also guck zu, welche Bäume gefährdet sind, gibt dem Wald was zurück, gell? Also die vielen 100 Kinderschritte oder 1000 dann, die führen ja auch zur Bodenverdichtung. Und da sind die Buchen besonders empfindlich und die nehmen dann auch das Wasser gar nicht mehr auf, wenn es mal regnet. Und wenn wir da merken, mit einem guten Blick oben auf, auch mit Unterstützung der Förster oder eines Baumwartes, dass der Baum leidet und ja, inzwischen leiden ja fast alle, dann tun wir auch was. Die Kinder, die lieben es auch, Hand anzulegen. Also da wird erstmal der Boden gelockert, da helfen die alle mit, dann holen wir Mulch und dann wird gewässert und dann wird ein bestimmter Bereich auch mal gesperrt für ein Jahr, dass wir also da im Unterkronenbereich einfach mal nicht laufen, gell? Und wir haben an unseren Bauwegen jetzt auch zunehmend, da brauchen wir eine flachere Dachneigung. Da bin ich schon mit Herstellern im Gespräch, dass wir die auch begrünen können. Und wir bringen jetzt auch ganz oft nachträglich Regenrinnen an und dass wir dann das einfach sammeln. Wir sammeln das auch, zum Teil kommen die in die Erde, damit wir das auch über den Winter aufheben können, genau. Und wir haben auch Eltern, die einfach Wasser mitbringen. Aber ich sage dann natürlich auch immer, ich habe ja das Gespräch verfolgt, bitte bringt kein Trinkwasser, ja. Bringt also Brauchwasser.
Und, aber wie kommt man da ran? Wie kommt man am besten ran ans Brauchwasser,
ja, also gerade in der Stadt? Ganz einfach war jetzt zum Beispiel eine Idee, die von einem Kind ausging, das fand ich ja genial. Wir haben ja einen Sandkasten und das Kind machte eine Mulde und wir haben ja auch eine Lehmschicht und da sammelte sich schon Wasser. Und da sagte, wir haben doch ein Wasserbecken. Und dann haben wir eine Folie geholt und die Kinder haben die Mulde größer gemacht, den Sandkasten, haben rundherum Holzscheite gelegt und dann hatten wir ganz viel Wasser nach einem starken Regenguss.
So schnell kann es gehen, einen kleinen Wasserspeicher. Ne?
Ja, genau. Also auf eine Idee der Kinder zurückzugehen, aus einem großen Sandkasten gemacht. Das kann ja jede Regeleinrichtung auch machen. Und dann haben die Kinder mit ihren kleinen Eimern da draus geschöpft. Und das gibt denen natürlich auch ein gutes Gefühl, gell? Und dann natürlich als Privatperson muss ich jetzt sagen, da ich habe auch keine Zuschüsse bekommen von der Stadt. Ich habe eine 10.000-Liter-Zisterne. Ich habe da mal bei der Stadt Schwäbisch Hall angerufen, habe gefragt, gibt es Notwasserbrunnen? Ich hatte von Hamburg gehört, es gibt keinen einzigen. Und ich weiß auch noch nicht recht, wie da die Versorgung laufen soll. Es müssen ja auch eigentlich Löschwasserteiche wieder angelegt werden, was man früher hatte, gell? Also alle diese Vorhalterichtungen, die ja in den südlichen Ländern viel mehr vorhanden sind, die fehlen bei uns eigentlich. Und da, ich habe ja jetzt einen Teil der Sendung verfolgt, da ist es natürlich auch wichtig, dass da Zuschüsse vergeben werden, gell? Und dann ist ein ganz schöner Aspekt in Ihrer tollen Sendung hier angesprochen worden, das fand ich das Gemeinwohl. Also, dass man sich wirklich auch, wir haben ja einen sehr individualistisch geprägten Erziehungsstil, das muss man mal sagen. Me first und die Achtsamkeit vor allem sich selbst und seinen Befindlichkeiten gegenüber. Ich denke, dass das auch etwas ist, was in Zukunft nicht mehr trägt. Und ich denke, dass es da eine Abkehr geben muss. Ich habe da ja mal über den lebenspraktischen Ansatz geschrieben, schon viel. Das heißt, jedes Kind und jeder Bürger kann sich auch mal verpflichtend oder auch nicht verpflichtend aus einem inneren Antrieb heraus für das Gemeinwohl einsetzen. Also ja. Ganz weg von sich. Und das waren ja, was schon gesagt wurde, die Gießpatenschaften. Natürlich gibt es in meiner
Neubau... Für Straßenbäume meinen Sie zum Beispiel?
Ja, für Bäume, genau. Mhm. Finde ich eine ganz tolle Idee. Wir hatten auch Gießpatenschaften hier schon für Gräber, die wir entdeckt haben auf den Friedhöfen, die nicht mehr bewässert wurden. Weil es geht natürlich auch um die Menschen, die da liegen. Die kennen wir aber zum Teil nicht. Aber es geht um die Pflanzen. Also die jetzt da vertrocknen, weil Angehörige das nicht mehr machen können oder weiter weggezogen sind oder auch verstorben sind.
Also ich höre aus Ihren Worten, wenn ich kurz einhaken darf, tatsächlich, dass es zumindest bei Kindern zum Beispiel schon mal sehr viel Spaß macht, gerade in Waldkindergärten, aber auch anderswo natürlich etwas für die Natur zu tun im Alltag.
Also
aber auf der anderen
Spaß
Seite auch...
Macht meine Probleme. Es heißt ja immer, man soll Spaßfaktor und so weiter. Die Sinnhaftigkeit und dieses Nützlichsein, also dieses Gefühl, gebraucht zu werden und etwas beizutragen, das ist, denke ich, langfristig viel wichtiger und vor allen Dingen die Gewöhnung an diese guten Angewohnheiten.
Es ist die Frage, ich würde die Frage gerne mal oder den Aspekt gerne mal an Wolfgang Dickhaut nochmal weitergeben, aber auch gerne an Katja Hornefer, tatsächlich inwieweit bürgerschaftliches Engagement im Alltag tatsächlich die Folgen des Klimawandels in den Städten zum Beispiel ernsthaft abmildern kann oder ist das... ein Tropfen auf dem heißen Stein. Frau Hornefer, was glauben Sie?
Ja, also da bin ich total auf der Seite unserer Hörerin. Die Menschen wollen sich wirkmächtig erleben. Ich glaube, das ist einfach der Schlüssel, um auch ein Problem wie die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Es geht darum, wirklich festzustellen, dass ich etwas tun kann und dass, wenn ich etwas tue, es mir in einer direkten Umgebung und mir selber auch zugutekommt. Und das ist eigentlich der Schlüssel für alles. Das ist genau dieses Gemeinwohl und es ist genau dieses Reduktion auf das Wesentliche und der Reichtum an sozialen Beziehungen. Wenn ich gemeinsam in meiner kleinen Stadt oder in meinem kleinen Umfeld, wo ich wohne, einen gemeinsamen Blühstreifen anlege, wenn ich dafür sorge, dass die Wildbienen wieder ein Zuhause haben, dass ich die Insekten schütze und so weiter. Und wir insgesamt, da müssen wir jetzt Corona ein bisschen außen vor lassen, aber insgesamt die Gemeinschaft stärken und dann feststellen, Mensch, wie schön ist das doch bei uns, wenn wir eben zum Beispiel die Autos ein bisschen verbannen und wenn wir hier mit dem Fahrrad unterwegs sind oder nur noch zu Fuß und so weiter. Und wenn wir feststellen, wir sind in dieser Gemeinschaft gut aufgehoben, wir achten aufeinander und wir achten auf das Grün um uns herum, dann kriegen wir gemeinsam auch die Klimakrise in den Griff. Denn was uns ja Corona, wenn ich das kurz einfügen darf, gelehrt hat, ist, dass ganz viel möglich ist, wenn wir uns reduzieren und dass sich dann zum Beispiel die Luft ganz schnell, ganz wahnsinnig verbessert. Und damit können wir sagen, der Klimawandel ist nichts, was da hinten irgendwo passiert und wir haben keinen Einfluss darauf. Nein, nein, den Klimawandel und das Klima, in dem wir jetzt leben, haben wir ja selbst gemacht. Und deswegen können wir es auch selbst verbessern, auch wenn die Verbesserung, die wir jetzt machen, sich erst in 20, 30 Jahren wirklich in ihrer vollen Gänze und Schönheit dann offenbaren für unsere Nachkommen. Mhm. Und deswegen ist dieser gemeinsame Aspekt, der ist total wichtig und kann ich absolut nur unterstützen.
Herr Dickhaut, wie wichtig ist bürgerschaftliches Engagement im Alltag? Bringt das wirklich tatsächlich etwas für das Stadtklima zum Beispiel?
Also ich würde auch sagen, ja, es bringt was. Es bringt natürlich nichts, um insgesamt diesen Prozess aufzuheben. Aber es bringt tatsächlich sehr konkret vor Ort Räume mit höherer, besserer Aufenthaltsqualität. Es gibt viele Projekte in Hamburg, wo ich ja herkomme, wo Straßenräume teilweise in Anspruch genommen werden, unterhalten werden von den Anwohnern, die sich Bäume, die dort stehen, nutzen als schattenspendende Bereiche, in denen sie sich dann Stühle hinstellen, Bänke hinstellen, rundherum bepflanzen.
Auch mal Parkplätze auflösen.
Auch das passiert, ja, bis es dann wieder zurückgetragen
wird. Viele ja nicht bereit, ne? Ja. Um die Frage der Versiegelung zum Beispiel. Um mal das Stichwort Versiegelung zu nehmen, da wo Autos sind, da wird versiegelt, ne?
Da, wo Autos sind, wird versiegelt und die Frage der Reduktion von Parkplätzen ist natürlich eine, die einen großen Konflikt ausmacht. Aber wenn man in die konkreten Straßen reinguckt, machen Sie das mal, wenn Sie durch Ihren Straßenraum gehen, wie viele tatsächlich auch noch nicht mal von Autos genutzte Restflächen da sind, die man sich nehmen kann und entsprechend umgestalten kann. Wir reden ja gerade um bürgerschaftliches Engagement. Da gibt es eine ganze Menge und dort kann man sich selber Räume schaffen, die auch wirklich...
Was wäre das in einer normalen... deutschen Stadtstraße.
Das sind diese ganzen Zwickel, die es gibt zwischen Straßenraum und Parkplätzen beispielsweise. Das sind die Räume um die Bäume herum häufig. Da findet sich schon eine ganze Menge. Wenn man durch Hamburger Straßen läuft, sieht man ganz viele solche Bereiche, die von den Bürgern genutzt werden. Und ich finde das einen sehr positiven Aspekt. Ich möchte einen anderen Punkt noch mal betonen, der auch von Frau Miklitz angesprochen worden ist. Die Frage, dass wir mehr Wasser speichern ist eine, das oder mehr Regenwasser speichern ist eine, die tatsächlich insgesamt in Deutschland in den letzten Jahren aus meiner Sicht viel zu vernachlässigt worden ist und ins Bewusstsein gekommen ist über die letzten 2-3 Jahre, wo wir extreme Trockenheiten hatten und darbende grüne Bereiche in den Städten. Und insgesamt zu gucken, dass man Regenwasser, was auf Dächern anfällt, im Boden speichert, ist ein ganz, ganz wichtiger planerischer Aspekt, den man viel umfassender letztendlich in den nächsten Jahren umsetzen muss.
Aber fiel das Stichwort Zisterne zum Beispiel, ne?
Mhm. Genau, Zisternen.
Die sie mit dem eigenen Geld, glaube ich, angelegt hat.
Genau.
Ohne jede Förderung.
Mhm. Genau. Aber das hat kaum eine Rolle gespielt in Deutschland in den letzten, weil man immer so mit der Einschätzung, wir haben genug Wasser, wir haben auch genügend Trinkwasser im Grundwasser, wir können dieses saubere, aufbereitete Wasser auch für Gießen der Pflanzen halt nutzen. Dieses Bewusstsein war sehr, sehr stark vorhanden. Das ist was aufgebrochen werden muss und wo wir gucken müssen, dass wir baulich unser Umfeld so umbauen, dass wir entsprechend mehr Zisternen haben, in denen wir Regenwasser speichern, um es dann zur Bewässerung von Pflanzen
zu nutzen. Zisternen sind unterirdische Wasserspeicher, kann man, glaube ich, so beschreiben.
Kann man so beschreiben, ja.
Ja. Die man dann künstlich anlegen muss. 10.000 Liter klingt noch nicht so wahnsinnig viel in meinen Ohren, was von dem Frau Miklitz erzählt. Ist eher eine kleinere, die Sie da haben, ne?
Ja, das ist für meinen Garten halt.
Okay. Aber sowas könnte man doch eventuell auch für die...
Also bei mir geht ja auch alles Wasser, was in der Küche anfällt.
Geht da auch rein?
Das wird gesammelt und ich mache mein Spülmittel selbst, sodass ich dann auch selbst, also aus dieser Schmierseife und Kernseife, und dann kann ich es eben auch verwenden, indem ich da wenig nehme, gell? Und natürlich, ich meine, eine Kultur, die man den Kindern ja auch mal weiter vermitteln kann. Ich bin jetzt auch Oma hier und habe die Enkel um die Ecke wohnen. Also der gute alte Waschlappen, man hat sich von oben bis unten gewaschen und überhaupt wird viel zu viel gewaschen. Und ich habe hier auch überall Schürzen hängen. Wenn die Enkel kommen, dann kriegen die ihre Schürze an und dann ist die Kleidung auch geschützt, gell?
Also man kann...
Also früher, die Oma, die neben mir wohnt, die hatte sogar 3 Kittelschürzen. Eine für ganz... fürs Feld, eine für Mittel und eine, wenn sie dann mal jemanden erwartet hat, zum Beispiel den Milchmann. Also, dass wir auch da mit diesem Waschzwang, ich weiß auch nicht, wie viele Waschmaschinen da immer laufen, also, dass man Sachen auch, und vor allen Dingen, wenn man Naturfaser hat, dann kann man das ja auch auslüften lassen. Ich erlebe das auch zum Teil bei meinen Kindern, wir haben 5 Kinder, also da wird viel zu viel, meiner Ansicht nach, viel zu viel gewaschen. Also, und zu den Gärten der Grausamkeit, ich meine, ich wohne hier neu in der Siedlung, ich kann natürlich nicht rumgehen und sagen, ja, ist nicht gut, gell. Was ich mal gemacht habe, ich habe mal so ein Päckchen mit Blumensamen so reingesteckt, gell. Also ich habe die natürlich nicht ausgestreut, um Gottes Willen.
Aber, das wäre dann Guerilla-Gärtnern gewesen, das auszustreuen.
Ja, aber da steckt auch die Angst der jungen Leute dahinter, dass etwas nicht beherrschbar ist. Also, oh Gott, wie schaffe ich das? Und irgendwo hat es auch einen Bruch der Wissensvermittlung gegeben zwischen den Alten und den Jungen, wo man gesagt hat, ja, jetzt habe ich hier ein riesiges Feld mit Walderdbeeren angelegt, die dürfen von den Nachbarkindern gepflückt werden, die tun das mit einer Freude und Wonne und erleben zum und ist natürlich auch ein toller Bodendecker so, also man kann einiges auch sichtbar machen, einfach indem man es selbst tut. Und das sagt ja Mahatma Gandhi, sei du die Veränderung, die du dir wünschst von dieser Welt. Ich habe also die Hoffnung aufgegeben, so lange auf die Politiker zu warten. Also ich fühle mich selbst angesprochen. Genau.
Frau Miklitz.
Ich bin jetzt auch so seit 2 Jahren Vegetarierin, aber das muss ja gar nicht sein.
Also volles Programm bei Ihnen.
Was man muss was tun, hands on.
Ingrid Miklitz aus Schwäbisch Hall, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße unbekannterweise an Ihre Nachbarn. Wer weiß, vielleicht haben Sie es gerade gehört und holen sich jetzt die Samen und streuen aus. Ich danke Ihnen sehr. Schönes Wochenende wünsche ich.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen. Heute ist Erdüberlastungstag. Wissenschaftler haben Modelle entwickelt, nach denen ein Tag im Jahr ausgerechnet wird, in dem die irdische Biokapazität aufgebraucht ist. Und das ist in diesem Jahr heute, dieser 22. August, übrigens später als im letzten Jahr, wegen der Entlastung der Natur durch Corona. Aber insgesamt über die letzten Jahre hinweg kommt dieser Tag immer früher. Das heißt also, den Rest des Jahres bis zum 31. Dezember leben wir auf Kosten der Natur, auf ökologischen Pump. Anlass für uns zu fragen, wie eigentlich umgehen mit dieser Situation, mit dieser Lage des Klimawandels in unserem Alltag. Was können wir tun, um die Folgen zumindest etwas abzufedern, um vielleicht auch ja, resistent zu sein in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, zum Beispiel beim Bau von Häusern oder auch bei der Planung von Städten, beim Umgang mit Grünflächen, aber auch natürlich in der Landwirtschaft. Darüber haben wir da gar nicht gesprochen. Wir haben sehr viel über Städte gesprochen. Rufen Sie uns an. Welche Erwartungen, welche Forderungen vielleicht auch, welche Erfahrungen haben Sie selbst auch damit gemacht? Mit Umgang zum Beispiel mit Wasser, mit Regenwasser. Speichern Sie es irgendwo? Sind Sie da auf Verständnis gestoßen bei den Kommunen? Haben Sie gute Erfahrungen gemacht, eventuell mit Förderung? Sind Sie gut vernetzt? Welche Erfahrungen machen Sie da? Haben Sie vielleicht auch Fragen an unsere beiden Gesprächspartner, nämlich Katja Horneffer. Sie ist Meteorologin, Leiterin des ZDF-Wetterteams, mit uns verbunden über Internetleitung. Und Wolfgang Dickhaut ist hier im Studio. Er ist Leiter des Fachgebiets Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung an der HafenCity-Uni in Hamburg. Und Sie können uns anrufen unter 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Wir reden über Stadtplanung, wir reden über Architektur, wir reden aber auch über Pflanzen, wie da vielleicht Resistenzen geschaffen werden können, welche Art von Pflanzen auch ganz gut umgehen können mit Trockenheit und mit Hitze. Haben Sie da vielleicht auch schon selber Erfahrungen gemacht als Freizeitgärtner? Rufen Sie uns auch gerne an. Natürlich auch Gesundheitsfragen spielen eine Rolle bei der Hitzebelastung. Und ja, Landwirtschaft eben natürlich auch. Also schreiben Sie uns gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und geschrieben hat uns auch Gerrit Lori, die sehr ausführlich darüber schreibt, wie sie also auf dem Land lebt und dort einen Naturgarten angelegt hat mit heimischen Pflanzen, ohne Beton, ohne Bodenversiegelung. Sie schreibt hier weiter, gegossen wird nur das Gemüse. Der Rest muss sehen, wie er klarkommt, und er kommt klar. Dachwasser wird in Regentonnen, wenn diese voll sind, ins Sumpfbeet geleitet, von da dann Überlauf in den Teich, von da Überlauf in den Garten. Und dann spricht sie eine Thematik an, die, glaube ich, viele auch beschäftigt, und da kamen auch einige Fragen und Anmerkungen dazu, nämlich zum Thema Grundwasser. Wenn ja viele Menschen mit Garten tatsächlich das Grundwasser eben über Pumpen nutzen, um ihren Garten zu bewässern, stellt sich oft die Frage, was macht das eigentlich mit dem Grundwasserspiegel? Katja Horneffer, gibt es dazu Erkenntnisse auch aus der Sicht einer Meteorologin? Wenn man zu viel Wasser aus dem Boden holt, kann das zum Problem werden?
Letztlich irgendwann schon. Aber Deutschland hat ja kein Trinkwasserproblem und auch kein Problem mit dem Grundwasser. Wir müssen uns dazu vielleicht vor Augen halten, wie das mit diesen Dürreperioden ist. Wir wissen alle, 2018 und 2019 waren Dürrejahre. Und auch in diesem Jahr hat man jetzt den Eindruck, dass es sehr dürr war. Es gibt dazu immer diese sogenannte klimatische Wasserbilanz, die der Deutsche Wetterdienst herausgibt. Und da kann man eben sehen, dass deutschlandweit in einigen Regionen jetzt sozusagen 200 Liter Regen pro Quadratmeter fehlen. Das ist einfach sozusagen das, was gefallen ist und das, was der Boden oder die Vegetation verdunstet, wird in Verhältnis gesetzt. Und dann sieht man eben zum Beispiel Berlin-Brandenburg ist da ganz vorne zu nennen, auch Sachsen-Anhalt und Teile von Sachsen, da fehlen 200 Liter. Es gibt andere Regionen in Deutschland, da fehlen jetzt aktuell überhaupt keine Liter Regen, nämlich da ist viel zu viel gefallen, direkt am Alpenrand. Da war das so dermaßen nass in diesem Sommer, dass da 200 Liter mehr als üblich gefallen sind. Und an sich für den Grundwasserspiegel haben wir im Moment noch kein so großes Problem. Nur immer mal wieder punktuell. Das geht dann ja auch durch die Medien, dass dann irgendwo höher gelegene Gebiete, ich glaube Vogelsberg ist da ein Gebiet, wo es immer mal wieder passiert, dass dann irgendwelche Trinkwasserspeicher wirklich leerlaufen, weil eben das so absinkt. Aber deutschlandweit gesehen können wir da, denke ich, obwohl ich natürlich kein Wasserexperte, was das angeht, bin, eine Entwarnung geben.
Was ist mit dem Grundwasserspiegel, Wolfgang Dickhaut? Also könnte der in Gefahr geraten, wenn jetzt alle tatsächlich das anzapfen für ihre Gärten?
Ich möchte noch mal was zu diesem bundesweit sagen. Tatsächlich ist es so, dass ich Frau Horneffer bedingt auch recht geben kann, dass wir derzeit kein großes Problem bundesweit haben. Allerdings muss man schon sehen, dass das sehr stark darauf basiert, dass wir ein sehr gezieltes Grundwassermanagement auch haben, was sehr stark die Begrenzungen auch hat, wie viel Trinkwasser wir sozusagen aus diesen Bereichen fördern können. Und wie viel die Landwirtschaft benutzen kann und so weiter. Und da kommen wir schon in vielen Bereichen in den letzten Jahren an Grenzen der Genehmigungsmöglichkeiten, die die Wasserversorgungsunternehmen letztendlich haben, was zeigt, dass sich das sozusagen verschärft, diese Thematik. Und ich möchte auf eine Situation hinweisen, die schon ein bisschen länger her ist, als in Südhessen tatsächlich vor 30 Jahren die Grundwasserspiegel so stark gesunken sind und über die viel stärkere Wasserverbrauch durch die Wasserversorgung, dass wir ganz extrem gegensteuern mussten. Extrem gegensteuern durch intensive Wassersparaktivitäten, die dann tatsächlich in 20, 30 Jahren auch dazu geführt haben, dass wir den Pro-Kopf-Trinkwasserverbrauch von ungefähr 160, 170 Liter auf 100 bis 120 Liter pro Einwohner und Tag reduzieren konnten. Dass aber auf der anderen Seite auch bestimmte Verbote eingeführt worden sind in bestimmten Zeiten, in denen wir beispielsweise die Nutzung von und Speisung von privaten Schwimmbädern sehr stark eingeschränkt haben. Das heißt, wir können auch in Deutschland an solche Grenzen kommen. Dass wir es im Moment in den letzten Jahren noch nicht sind, hat viel mit guter Wassermanagement zu tun. Aber ich glaube, wenn die Tendenz so weitergeht, ist, dass wir da noch mal weiter nachsteuern müssen und tatsächlich viel stärker auch die Thematik der Regenwassernutzung für alle möglichen Nutzungen im Haushalt und in der Industrie viel stärker noch auch wieder forcieren müssen.
Das wäre aber dann schon ein Eingriff auch in tatsächliche Privateigentum, ne? Also wenn man, ne, wenn man den Leuten vorschreibt, inwieweit sie den Pool nutzen können oder eben überhaupt sich einbauen können oder eben auch ihre Gärten anlegen, in welcher Form sie das tun, ob das nun mit viel Stein ist oder wenig, das wäre ja schon ein heftiger Eingriff, ne?
Das ist ein heftiger Eingriff. Ich kann nur sagen, dass das vor einigen Jahren halt tatsächlich in Südhessen zumindest, wo ich zu der Zeit gewohnt habe, getan worden ist. Und die Alternative ist sinkender Grundwasserspiegel, auch mit Gebäudeschäden durch sinkenden Grundwasserspiegel, austrocknende Gewässer, absterbende Wälder. Das sind alles Situationen gewesen, die zu dieser Zeit in Südhessen existiert haben. Und dann ist die Frage, ob ich mich privat einschränke, mal mein Schwimmbad nicht im Sommer zweimal die Woche zu füllen oder ob ich Rücksicht nehme auf eher diese allgemeingutbezogenen Güter, ist meines Erachtens, für mich ist das klar entschieden, was mir da wichtiger ist, nämlich das Allgemeingut.
Das heißt, die privaten Wasserflächen, so nenne ich es jetzt mal, also ob es gleich ein Pool ist oder vielleicht ein größerer, aufblasbarer Pool, sind ein Problem.
Nein, so würde ich das im Moment noch nicht sagen, dass das generell ein Problem ist. Nur wenn wir Wassermangelsituationen haben und die können in bestimmten Regionen in Deutschland immer wieder auch kommen, so wie wir das vor einiger Zeit auch schon viel stärker hatten, als wir einen größeren Wasserverbrauch hatten, dann werden sie temporär zu einem Problem, nicht flächendeckend und nicht über das ganze Jahr hinweg.
Wie sehen Sie es? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und am Telefon ist Thomas Bauer aus Frankfurt. Frankfurt am Main vermute ich mal. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen in die Runde.
Wir sind ganz Ohr.
Ja. Ich hätte ein paar Anmerkungen zu machen. Erstmal zum Durchlüften wollte ich was sagen. Am sinnvollsten ist es, so spät abends wie möglich oder einfach temperaturgeführt zu lüften, sobald die Außentemperatur die Innentemperatur unterscheidet, sollte man das Fenster aufmachen. Oder möglichst halt bis morgens offen lassen, weil wenn ich es nur morgens aufmache, ersetze ich die paar Kubikmeter Raumluft und kühle diese ab in kurzer Zeit, aber ich speichere keine kalte Energie in den Möbeln und Wänden meines Hauses, meiner Wohnung oder wo ich gerade wohne. Das ist eigentlich der Effekt. Das heißt, alle Messkurven zeigen, dass man einen viel größeren Effekt hat, wenn man von abends bis morgens lüftet und so halt seinen Innenraum abkühlt. Wenn es natürlich draußen kälter ist wie drin, worauf man achten sollte. Das wollte ich mal anfügen, weil dazu gibt es halt genügend Messkurven, die man sich im Internet auch so anschauen kann.
Oder mal draußen 30 Grad, so wie gestern Nacht in Berlin.
Ja, dann macht man das Fenster eigentlich nicht auf, außer natürlich die 5 Minuten, um den Sauerstoffgehalt zu erhöhen. So mache ich das mindestens, weil ich mache das immer temperaturgeführt, halt Thermometer draußen, Thermometer drinnen und so weiter, um da den maximalen Effekt rauszuholen. Weil so hatte ich es auch bei 30 Grad draußen, unter 20 Grad in der Wohnung, solange es draußen halt noch in der Nacht auf 14, 15, 13 Grad abgekühlt ist. Wenn es draußen natürlich tropische Nächte sind, kann ich natürlich nicht abkühlen, das ist halt einfache Physik, worauf ich eigentlich in meinem ganzen Statement hinaus wollte. Weil ein guter Effekt zum Beispiel für die Innenstädte wäre, zur Abkühlung, mein eigentliches Thema, dass man alle Gebäude und Dächer mit Solarzellen bepflastert und so die Energie aus der Stadt rausholt. Weil das ist halt einfach der physikalische Effekt, dass ich bei höchstmodernen Solarzellen bis zu 30% der Energie von der Sonne in Strom umwandle und so abtransportieren kann. Und ein anderer Teil wird natürlich reflektiert und geht wieder zurück ins Weltall, wo man dann natürlich die Solarzellen drauf auslegen kann. Weil Bäume erzeugen ja ihre Kälte dadurch, dass sie Verdunstungskälte oder Wasser verdunsten und dadurch der Umgebungsluft Kälte entziehen. Und Solarzellen würden die Kälte, die Hitze quasi, also die Energie, die von der Sonne zu uns kommt, direkt abtransportieren. Mhm. Womit man dann auch wiederum Klimaanlagen betreiben kann, weil die würde ich nicht so verteufeln in der heutigen Zeit. Das ist halt eine Erfindung, die wir gemacht haben, die auch seine Vorteile hat. Besonders auch, wenn es um Arbeitsproduktive geht oder auch um Sicherheit beim Autofahren, was nachgewiesen wurde, dass ab einer bestimmten Temperatur die Konzentration massiv nachlässt und wir auch sehr viel mehr Unfälle hätten, wenn wir nicht bei 35 Grad oder 40 Grad
Herr Bauer, im
Auto kühlen würden.
Ich hake da mal kurz nach tatsächlich bei der Thematik der Solarzellen, bei Wolfgang Dickhaut vielleicht, dem Stadtplanungsexperten. Also bräuchten wir tatsächlich mehr Solarzellen in der Stadt?
Also das ist ganz klar, dass wir die auch brauchen. Aber was ich gelernt habe in den letzten Jahren, ist, dass wir nicht einseitig optimieren sollten. Also genauso wie es falsch ist zu sagen, man muss jede einzelne Fläche in der Stadt begrünen, ist es auch falsch zu sagen, wir müssen jede einzelne Fläche in der Stadt sowohl in der Fassade als auch in dem Dach sozusagen mit Solarzellen halt beglücken. Ich glaube, der Mix macht es und es gibt viele Projekte, die auch zeigen, dass das gut funktionieren kann. Also die Kombination von Solarzellen und Begrünung in den Fassaden, das Aufbauen von Solarzellen auf Dachbegrünung ist möglich. Es gibt etablierte bautechnische Systeme, die das ermöglichen und die sogar zeigen, dass aufgrund der grüneren Temperatur auf den Dächern bei Gründächern sogar höhere Leistungen der Solarzellen möglich sein könnten in bestimmten geringem Rahmen, aber immerhin. Worauf ich hinaus möchte, ist, wir sollten das weniger als Konkurrenz sehen, sondern sollten schlaue Systeme entwickeln und die nutzen, die schon da sind, die Kombination von beiden letztendlich ermöglichen.
Aber bündeln tatsächlich Solarzellen Licht und Wärme so, dass eben Häuser davon weniger betroffen sind?
Dazu bin ich zu wenig Bauphysiker. Eigentlich dachte ich bisher immer, dass aufgrund der schwarzen Oberfläche der Solarzellen die Wärme eher aufnehmen an den Gebäuden. Aber ich bin kein Bauphysiker. Vielleicht weiß Frau Honnefer da tatsächlich mehr darüber.
Also da muss man natürlich sofort mal unterscheiden. Man kann ja auch Solarthermie machen. Dann würde man ja irgendwie die Sonne dafür, dann würde man dafür die Sonne nutzen, um das Wasser zu erwärmen, das man irgendwie braucht, um, was weiß ich, sie auch mal zu duschen oder zu waschen und so weiter. Ja. Also Solarthermie und Photovoltaik wären beides mal Sachen, wo man die Sonne nutzen kann. Aber mir geht es jetzt um noch ein bisschen einen anderen Punkt, weil Sie gerade sagten, man soll nicht einseitig optimieren beim Bau. Das gilt aber natürlich auch bei unserem Verhalten. Auch da sollte man, denke ich, nicht auf nur eine Sache sich stürzen. Also es wäre gut, wenn wir CO2-neutral Mobilität mobil wären. Das heißt also, wenn wir möglichst aufs Auto verzichten würden. Aber es ist gut, wenn wir nachhaltig leben. Es ist gut, wenn wir uns um Wildbienen und Insektenschutz kümmern. Es ist gut, wenn wir unseren Konsum reduzieren und uns bei allem überlegen, was wirklich nötig ist, wie unsere Hörerin vorhin auch sagte, dass man beim Waschen mal überlegt, was muss da alles unbedingt gewaschen werden. Und dass wir zum Beispiel dafür sorgen, dass wir, wenn wir wieder Urlaubsreisen machen, dass wir das möglichst nicht per Flugzeug machen. Und das wäre natürlich alternative Wohnformen, das hatten wir damals schon. Es gibt ja inzwischen auch schon Positiv-Energiehäuser, also Häuser, bei denen dann sozusagen mehr rauskommt, als wir verbrauchen. Das wäre natürlich das Ideal, wo wir alle drin wohnen würden. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass das einseitige Optimieren bei den Häusern schlecht ist oder bei Städtebau, genauso wie aber auch bei unserem eigenen Verhalten.
Es gab noch das Stichwort Lüftung, was ich persönlich sehr interessant finde, weil sich ja viele darüber streiten, inwieweit man tatsächlich seine Wohnung zum Beispiel in diesen heißen Zeiten zumindest nachts einigermaßen kühl bekommt oder auch tagsüber kühl bekommt. Da streiten sich offenbar die Geister. Ich sag mal so, Frau Honnefer, Sie als Expertin für Luftströme. Wie sollte man also tatsächlich die Wohnung am besten lüften in diesen Zeiten?
Also sicher ist es vernünftig, die dann zu lüften, wenn es draußen kühler ist als drinnen. Das ist ja völlig klar. Das ist genau wie unser Hörer eben
dann, ja?
gesagt
also
hat.
Auf beiden
Herr
Seiten.
Bauer, ja. Hm. Natürlich, es muss
durchziehen.
Herr Bauer
hat das schon gut
beschrieben. Ja, genau. Es muss natürlich so sein, dass die Luft möglichst raus kann. Das heißt, wenn ich über mehrere Stockwerke bin, dann muss es natürlich oben, müssen die Fenster auch vor allen Dingen offen sein. Aber natürlich muss man vielleicht auch mal tagsüber lüften. Eben immer
auch wenn
dann,
draußen
wenn man
35 Grad sind.
Bestickig.
Auch wenn draußen wenn 35 Grad sind und kein Lüftchen weht, ja, trotzdem?
Auch wenn es ganz kurz ist, ja. Das kann manchmal nötig sein. Es kommt jetzt darauf an, wie Sie wohnen. Wenn Sie eine ganz klitzekleine Wohnung haben und die Luft wird sehr stickig, dann ist es immer noch besser, wenn sich die Wohnung nämlich dann tatsächlich stärker aufgeheizt hat, als es draußen ist. Das merkt man ja sofort. Da kommt vielleicht mal ein kleiner Schauer durch oder es kommt mal ein kleiner Luftzug. Dann nutze ich das und lüfte mal ganz kurz 5 Minuten auf Durchzug und habe dann auch wieder etwas frischere Luft. Das ist genauso, ich gebe da Herrn Bauer vollkommen recht, der hat das eben auch gut erklärt, dass dann eben halt mal ein bisschen mehr Sauerstoff in der Wohnung ist und ich mich damit wieder wohler fühle. Wir müssen ja vor allen Dingen auch an ältere Leute denken oder an Altenheime, Pflegeheime und sonst was. Auch da, dass immer nur die Fenster zuzulassen die ganze Zeit über, kann da nicht immer die Lösung sein.
Was ist mit Ventilatoren?
Ist für mich auch ein Stromfresser, aber natürlich kann der unter gewissen Umständen eine Erleichterung bringen, ganz klar.
Und es funktioniert auch, aber da wird er einfach nur die Luft umgewälzt.
Da wird die Luft nur umgewälzt, das muss man jetzt ja gerade, da haben wir gerade wieder so ein Thema von Corona, nicht? Also wenn ich allein in einem Raum bin, dann kann ich natürlich einen Ventilator benutzen. Ansonsten sollte ein Ventilator dann, wenn mehrere Leute, die sich prinzipiell anstecken könnten, natürlich nicht benutzt werden, weil es die Aerosole natürlich viel besser verteilt, als wir das sonst hätten.
Letztendlich funktioniert diese ganze Kühlung durch Luftbewegung bis zu den Temperaturen, bis unsere Körpertemperatur erreicht ist. Ne? Also alles, was so 35, 37 Grad aufwärts ist, da funktioniert Kühlung durch Lüften auch nicht mehr, weil wir dann einfach eine heißere Luft unserem Körper zuführen. Aber bei Temperaturen von 30 Grad, 32 Grad haben wir durchaus noch ein angenehmes Gefühl, wenn ein Luftstrom um uns herum ist. Und dann funktionieren auch durchaus bedingt zumindest noch diese Ventilatoren. Diese Grenze 35, 37 ja. Grad, das ist das, was man da klar im Blick haben muss.
Aber was man natürlich auch sagen kann, wenn ich jetzt meine Haut benetze mit etwas Wasser und so weiter, dann habe ich natürlich den Verdunstungseffekt. Ja. Und dann hilft mir auch in einer höheren Temperatur ein Windzug nochmal. Und dann fühle ich mich jedenfalls vorübergehend erfrischt.
Was würden Sie da für eine Grenze sehen? Ich würde sagen, aber mehr als 38 Grad. Gut, das haben wir zum Glück auch sehr, sehr selten.
Weit ist es noch
ja,
nicht
also
ganz, obwohl es gab diese Hitzerekorde in den letzten Tagen, ja. aber nur für kurze Zeit. Ne?
Ja. Ja, also 40 Grad hatten wir in diesem Jahr nicht. Das war ja der Rekord 42,6 letztes Jahr. Aber da wollte ich noch was sagen. Genau, wenn man jetzt arbeiten muss im Homeoffice oder wo auch immer, dann ist natürlich immer der Trick, ein Wasserbecken an den Füßen zu haben und die Füße in dieses kalte Wasser zu stellen, ja, und das wirklich dann erfrischend ist. Mhm. Also die Haut zu benetzen, mit Wasser etwas umzugehen, sodass dies einkühlt, das ist in der Hitze natürlich immer möglich und auch, denke ich, empfehlenswert.
Und dann natürlich die technischen Klimaanlagen mit Kühlmitteln, die ja in anderen Ländern sehr viel verbreiteter sind. Wir kennen das zum Beispiel aus den USA oder auch aus der von der arabischen Halbinsel oder in vielen Orten der Welt, in Deutschland eher sehr, ja, also im privaten Bereich eigentlich sehr, sehr selten, aber es nimmt auch zu. Gibt es, vielleicht die Frage auch an Sie beiden, Frau Honneffer, Herr Dickhaut, gibt es tatsächlich technische Klimaanlagen, die doch einigermaßen umweltverträglich sind?
Also es gibt tatsächlich bautechnisch Klimaanlagen, wie sie in den arabischen Ländern gebaut worden sind, die durch Luftzug, durch Kamine und das Hineinhängen von feuchten Gegenständen, von offenen Wasserflächen, Kühle in den Räumen letztendlich durch Luftbewegung erzeugen. Das ist komplett ohne Energie. Das ist, bedeutet im Prinzip, dass ich ein Gebäude bauen muss, die einen solchen Kamin in der Mitte des Gebäudes hat. Ist eine ganz alte bautechnische Tradition in den arabischen Ländern. Das funktioniert auch erstaunlich effektiv. Natürlich nicht mehr auf, 15 Grad runter zu kühlen, aber wenn Sie Außentemperaturen von 35 Grad haben, freuen Sie sich schon auch auf ein Runterkühlen auf Ende 20 Grad letztendlich sehr.
Also es gibt Alternativen zu den üblichen technischen
Es gibt Alternativen zu den rein technischen, energiegetriebenen Lösungen sehr wohl. Die sind bei uns in unserem Breiten nach meinem Kenntnis noch nicht angekommen, aber in den arabischen Ländern kann man sich in alten Bausubstanzen das noch sehr gut auch angucken und auch sehr viel davon lernen.
Und das Stichwort Autofahren ist ja auch gefallen, ne, Herr Bauer, das haben Sie angebracht, dass man, glaube ich, bei 35 Grad draußen ja tatsächlich, wenn man drin im Auto sitzt, einfach gekühlt werden muss, weil man sonst, glaube ich, ein Orientierungsproblem bekommen könnte.
Darf ich noch was sagen?
Ja, gerne.
Ja, auch zu den Klimaanlagen. Zum Beispiel gibt es heute das gute System auch der Wärmepumpe, weil eigentlich sollte ja irgendwann alles auf Stromheizung gehen, quasi Wärmepumpenheizung. Wenn man das über Erdsonden realisiert hat, kann man wunderschön im Sommer die Hitze von oben ins Erdreich pumpen, um dann mit dem Winter zu heizen, zum Beispiel. Deswegen, man sollte die Technik nicht verteufeln. Deswegen habe ich ja gesagt, gerade wenn die Sonne extrem scheint und extrem warm ist, kann ich mit Solarzellen maximale Energie aus der Stadt ziehen, womit ich wiederum im Innenraum kühlen kann, weil besonders auch in verschiedenen Produktionsstätten brauche ich eine konstante Temperatur, um vernünftige Toleranzen in der Technik zu halten. Weil die Temperaturausdehnung von Gegenständen darf man halt auch nicht unterschätzen, weil wir sind ein Hochtechnologieland und kein Agrarstaat in vielen Bereichen. Deswegen sollte man das mit den Klimaanlagen nicht unterschätzen, die wir in Zukunft immer mehr brauchen. Weil wenn man sich anschaut, zum Beispiel letztes Jahr in Indien, die hatten am Tag 48 Grad und in der Nacht 35 Grad. Da sind unsere Temperaturen noch sehr angenehm dagegen.
Der Punkt ist angekommen, weil uns läuft ein kleines bisschen die Zeit davon. Wir wollen auch noch zwei, drei andere Aspekte gerne ansprechen. Ich glaube, Ihre Punkte sind sehr gut angekommen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und grüße herzlich nach Frankfurt am Main. Und am Telefon ist Hinrich Niemann aus Niedersachsen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Von wo aus genau rufen Sie an?
Aus Wichtenbeck, ein kleines Dorf mit 160 Einwohnern zwischen Hamburg und Hannover.
Alles klar. Wir sind ganz Ohr. Welche Erfahrungen machen Sie mit der Dürre, mit der Hitze, mit dem Klimawandel bei Ihnen vor Ort?
Ja, also ich habe mich ermutigt gefühlt anzurufen, weil Sie ja dazu aufgefordert haben, die Landwirtschaft, dass es auch ein wichtiger Aspekt ist. Da habe ich gedacht, rufe ich mal an.
Unbedingt.
Meine Erfahrungen damit sind die, dass wir ja massiv den Klimawandel erleben in der Landwirtschaft. Also ich denke, viel direkter als der Durchschnitt der Bevölkerung. Wir haben in den letzten 5 Jahren 3-mal Starkregenereignisse gehabt mit lokalen Überschwemmungen hier. Wir haben keine Winter mehr. Also ich weiß noch, dass wir früher Schlittschuh gelaufen sind auf den Fischteichen. Das geht schon ein paar Jahre nicht mehr. Und wir haben natürlich diese extreme Dürre, jetzt im 3. Jahr schon, sodass hier Büsche und selbst Bäume absterben. Wir waren eine Woche im Urlaub, kamen wieder, ich war erschrocken. Das betrifft uns betrieblich jetzt nicht so massiv, da wir beregnen können. Also stark reglementiert. Man hat ein gewisses Recht zu verregnen und darauf haben wir uns eingerichtet, dass das passt. Aber es ist eher die Sorge um, die globale Geschichte. Und wir haben schon 2017 die Beratung der Landwirtschaftskammer in Anspruch genommen. Die haben einen Klimaschutzbeauftragten und der kann ausrechnen, wie hoch die CO2-Emission pro Kilo ist, pro Kilo produziertem Spargel. Und seitdem haben wir auf Ökostrom umgestellt. Also wir sind ein ganz normaler Landwirtschaft, kein Biobetrieb, sondern normal, konventionell. Da haben wir verschiedene Maßnahmen gemacht, um weniger CO2 zu emittieren.
Welche Maßnahmen haben Sie da gemacht? Was bauen Sie an außer Spargel?
Spargel und Erdbeeren.
Spargel und Erdbeeren.
Also ganz darauf spezialisiert.
Schöne, leckere.
Welche Dinge. Maßnahmen? Genau. Also wir nutzen Ökostrom seitdem. Wir haben eine eigene Photovoltaikanlage. Dadurch können wir auch sehr viel direkt sozusagen nutzen. Aber wenn die nicht produziert, ist es auch Ökostrom, den wir beziehen. Wir haben in diesem Jahr erstmalig ein Lieferfahrzeug E-Mobilität, den wir dann auch mit unserem Ökostrom getankt haben. Wir haben durch die Beratung mit dem Herrn Lazar von der Landwirtschaftskammer, sind wir darauf gekommen, ist eigentlich logisch, aber dass je höher man den Ertrag hat pro Hektar, desto geringer ist die CO2-Emission pro Kilo, weil viele, die Bearbeitung zum Beispiel eines Feldes ist pro Hektar fest, aber wenn man dann mehr Kilo runterholt, ist die CO2-Emission pro Kilo geringer. Also es gilt danach zu streben, möglichst hohen Ertrag zu haben. Wir haben eine Zwischenreihenbegrünung, das heißt zwischen den Spargelreihen wächst jetzt Gras und das zieht CO2 aus der Luft raus.
Mhm. Aber das heißt, Sie haben auch Flächen, die Sie dann eben nicht für den Spargelanbau nutzen können, ne? Sie verlieren dadurch auch etwas, oder?
Nee, das ergänzt sich. Also die Spargelreihen sind 2 Meter auseinander und der Spargel wächst jetzt, also nach der Ernte, so als Busch hoch. Und da haben wir jetzt so ein Kleegrasgemisch dazwischen gesät. Also es ist keine Extrafläche. Extrafläche haben wir auch, die wir jetzt nicht aus der Produktion genommen haben. Da haben wir Blühmischung eingesät, um halt dem Insektenschutz besser gerecht zu werden.
Und was die Bewässerung angeht, wie gehen Sie da vor? Was nutzen Sie?
Wir nutzen Grundwasser. Also der Landkreis Uelzen hier, in dem ich lebe, hat schon sehr früh mit der Regnung angefangen, schon in den 50er, 60er Jahren, wegen Kartoffelanbau und so weiter. Also wir nutzen das Grundwasser, aber das ist, wie gesagt, also man hat das Recht, eine bestimmte Menge zu benutzen. Und das hat man aus meiner Sicht sehr schlau geregelt, nämlich, dass man sich das selber aufteilen kann. Ich darf innerhalb von 10 Jahren eine bestimmte Menge verbrauchen. Also wenn ich in einem Jahr spare, ich kann was aufsparen, um es dann in diesen trockenen Jahren zu benutzen. Und damit kommen wir jetzt eigentlich so ganz gut klar. Allerdings wird natürlich jetzt der Kampf ja um das Wasser, wird der größer. Und es ist jetzt auch, es wird ein hydrologisches Gutachten gerade erstellt, inwiefern diese Grundwasserentnahme unbedenklich ist oder doch eher kritisch zu sehen ist. Aber das ist alles hier mit Wasseruhren und verplombt und ja, so weiter. Also das ist...
Herr Dickau, ich denke, das ist okay.
Ja. Mich würde interessieren, ob Sie schon Ihre Bewässerungsmethoden auch angepasst haben, um vielleicht noch weniger Wasser zu verbrauchen. Wenn Sie sagen, dass es wahrscheinlich ja auch eine Anpassung der Mengen geben wird in Zukunft, die Sie entnehmen können, ist das ja wahrscheinlich ein wichtiger Schritt. Haben Sie da schon was an Erfahrungen sammeln können?
Genau. Also das ist recht eng. Also wir haben 80 Millimeter pro Jahr, die wir benutzen können. Wenn man jetzt sieht, wie viel verdunstet, also das ist schon, die Menge ist jetzt nicht übermäßig groß und deshalb ist es ja auch schon aus eigenem Interesse wichtig, dass man damit so effizient wie möglich umgeht. Und deshalb haben wir so 2 Hauptmaßnahmen. Das eine ist, dass wir die Flächenberegnung, also diese großen Kanonen, die man so sieht, eigentlich nur noch nachts laufen lassen. Auf jeden Fall nicht jetzt in der großen Hitze. Aber das ist natürlich auch begrenzt, weil man hat nur eine bestimmte Anzahl von Maschinen und so weiter. Aber das ist die eine Maßnahme. Und die andere ist, dass wir, das ist im Spargel gut möglich, halt Tropfschläuche benutzen. Das ist sehr effizient, weil man dann ja viel weniger, weil man dann direkt an der Reihe das bewässert. Und das geht im Spargel gut. In anderen Kulturen, landwirtschaftlichen Kulturen, ist das schwierig, weil da braucht man... Bei Kartoffeln, die stehen ja viel enger, da braucht man viel mehr Schläuche und so. Aber im Spargel kann man mit dieser Tropfbewässerung sehr gut arbeiten und dadurch dann weniger Wasser verbrauchen.
Ich wollte einen Punkt nochmal positiv kommentieren, den Sie auch erwähnt haben, der eher in Richtung Starkregenvorsorge und vor allen Dingen der Probleme der Erosion sozusagen geht. Denn Sie haben diese Zwischensaat oder die Saat zwischen den einzelnen Spargelreihen begründet, sehr stark mit CO2-Thematik, Einsparung von CO2 oder Umwandlung von CO2. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist es auch wichtig, die Erosion zu begrenzen aus den landwirtschaftlichen Flächen. Und diese stark offenen landwirtschaftlichen Flächen machen den Gewässern ein großes Problem. Und da ist diese Zwischenpflanzung ist eine genau die richtige Maßnahme, so würde ich das, ohne dass ich die Flächen gesehen habe, aber genau die richtige Maßnahmentyp, den man einführen kann. Und ich finde es super, dass es das in der Praxis dann auch im Spargelbau schon in Niedersachsen gibt.
Herr Niemann, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Gerne.
Und wünsche eine gute Ernte. Das wäre dann wiederum im nächsten Jahr, ne? Weil Spargel und Erdbeer ist ja beides schon vorbei, soweit ich weiß, aus Stetter.
Genau.
Ja. Ah, Glück gehabt.
Jetzt hat er bestimmt Urlaub.
Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht bereitet er sich vor auf das nächste Jahr und weitere Maßnahmen, um irgendwie mit den Folgen des Klimawandels umgehen zu können. Ich danke Ihnen sehr auch für die detaillierte Beschreibung, was die Bewässerung angeht und was auch den Umgang mit den bewirtschafteten Flächen angeht. Viele Grüße.
Aber ich habe noch was.
Ja, gerne, natürlich. Ja. Oh, Frau Hörnerfer. Ja.
Nein, gar nicht. Also der Herr Niemann, dem würde natürlich jetzt auch helfen, wenn es bei uns endlich mal eine CO2-Steuer gäbe. Ja, ich frage mich wirklich, warum das Schweden seit 1991, Großbritannien seit 2001, die Schweiz seit 2008, Frankreich seit 2014, Kanada seit dem 1. April letzten Jahres und selbst Südafrika seit dem 1. Juni letzten Jahres hat, aber wir in Deutschland noch nicht.
Ja, eine Bepreisung nächstes Jahr.
Jetzt, ja, genau. Hm. Ja, wenn er jetzt da was einsparen kann, dann würde ihm das helfen. Das wollte ich jetzt nur andeuten. Nochmal zu sagen, es ist schön, wenn wir alle einzeln was machen, aber gut wäre natürlich auch, wenn von politischer Seite vernünftige Verhalten gefördert würden und klimaschädliches Verhalten einfach stärker sanktioniert wäre. Das würde ihm, dem Herrn Niemann, aber natürlich auch ganz vielen anderen überall, auch unserem allerersten Hörer, bei seinem Problem, dass in seiner Stadt da zu wenig Grün ist, würde das natürlich allen, würde das helfen.
Ab nächsten Jahr haben wir eine Bepreisung in Deutschland, was CO2...
Ja, Herr Niemann. Denn die Landwirtschaft oder als Flächennutzer sind wir, glaube ich, die einzige Branche, die CO2 aus der Luft holen kann. Und wenn es da gelingt, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, wie man Geld generieren kann, dadurch, dass man CO2 aus der Luft holt und in Form von Humus im Boden speichert, das wäre genial. Und ich glaube, da sind wir, da müssen wir weiterkommen. Vielen Dank für den Hinweis.
Genau. Aufgabe fürs nächste Jahr. Herr Niemann, Hinrich Niemann aus dem Landkreis Uelzen, um es mal etwas genauer zu machen, aus Niedersachsen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ich danke auch.
Und wünsche noch ein schönes Wochenende. Und wir sind tatsächlich auch bei der Frage, was Resistenzen angeht, was pflanzliche Resistenzen angeht. Bettina Kröger hat uns angerufen aus Ida-Oberstein. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Sie haben einiges zu berichten über bestimmte Baumarten oder Gewächse, die vielleicht resistenter sind gegen den Klimawandel.
Ja, richtig. Ich habe tatsächlich auch festgestellt beim Spazierengehen, dass einige, ich habe Bananenbäume im Garten schon wachsen sehen. Ich weiß zwar nicht, ob sie Bananen tragen, aber sie wachsen hier. Wichtig wäre auf jeden Fall eine Umforstung der Wälder, weil auf Dauer durch Fortschreiten des Klimawandels nordische Bäume werden das eventuell nicht schaffen. Also vor allen Dingen die Nadelbäume, nicht Laubbäume, könnten aber auch Probleme kriegen. Deswegen mein Vorschlag wäre es, halt einfach mediterrane Bäume und Pflanzen also in die Wälder auch einzupflanzen. So.
Ich gebe das mal in die Runde.
Ich habe ja Samen mitgebracht aus Indien und beim Spazierengehen streue ich da auch immer mal Samen rum. Ob
was
die
denn?
Jetzt angehen, weiß ich nicht.
Was wäre das? Was wäre das? Was wären das für Gewächse?
Ich kenne mich jetzt nicht so aus. Also,
auf jeden Fall aus Indien. Und sind die angewachsen
aus
schon?
Indien, ja, und aus Spanien, aus Südfrankreich, Portugal, also zum Beispiel Olivenbäume eventuell. Oder ich kenne jetzt keine vereinzelten Rassen. Der Banyan-Tree aus Asien, der bräuchte, glaube ich, zu viel Wasser, weiß ich nicht. Also Banyan-Trees, diese kriegen ja, die haben ja die Wurzeln auch überirdisch. Wäre vielleicht auch eine Maßnahme. Also ich weiß nicht, ob sie angehen. Ich habe ein paar im Wald gepflanzt. Muss ich halt gucken, das dauert halt, ne, bis die kommen.
Ich gebe das mal in die Runde, Katja Hornefer, Wolfgang Dickhaut. Ist das durchaus auch eine denkbare Möglichkeit, einfach die Pflanzenwelt in Deutschland zu verändern, damit sie resistenter wird gegen den Klimawandel, Frau Hornefer?
Auf jeden Fall. Also der Waldumbau ist ja nun schon seit Jahren eigentlich das Thema, das die Forstleute umtreibt. Die Monokulturen haben einfach abgewirtschaftet, sind sehr schädlingsanfällig und natürlich bemüht man sich, vernünftige, gesunde Mischwälder zu erzeugen. Das hängt aber natürlich dann auch immer sehr stark vom Standort ab und tatsächlich muss man irgendwelche Pflanzen finden, die eher an die mediterrane Vegetation angepasst sind. Es sind jetzt ja auch immer wieder im Gespräch, dass man Douglasien oder ERS-Kastanien anpflanzen kann. Und natürlich ist das total wichtig, aber man muss natürlich auch aufpassen, sind die dann wirklich so geeignet für das, was es bei uns gibt, und bringen die dann vielleicht ihre eigenen Schädlinge oder ihre eigenen, ihre eigenen Anfälligkeiten für irgendwas, was es bei uns gibt, mit. Ja, da muss man auch mal ganz groß aufpassen. Und einen Punkt noch, weil wir vorhin die Landwirtschaft hatten, da gibt es ja unterschiedliche Pflanzen, da kann man auch bei uns in Deutschland vielleicht irgendwann mal dazu kommen, statt Weizen und Reis mehr Mais, Zuckerrohr und Hirse anzubauen. Die haben einfach ein anderes Umgehen mit der Hitze. Die können sozusagen verhindern, dass sie so viel Wasser verdunsten. Also es gibt vernünftige Pflanzen, die mit dem Klimawandel besser klarkommen, und natürlich, und da arbeiten natürlich auch viele und forschen viele dran, wird das gemacht, und das muss natürlich weiter forciert werden.
Bettina Krüger, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf, wünsche viel Erfolg mit Ihren Pflanzungen. Vielleicht melden sich nächstes Jahr dann wieder, was draus geworden ist aus den exotischen Pflanzen bei Ihnen in der Gegend.
Ja, mache ich.
Ja, ich
drücke die Daumen.
Ja. Ich danke Ihnen sehr. Schönes Wochenende. Ciao. Fassen wir es einmal zusammen. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße nach Ida Oberstein. Wir reden darüber, wie umgehen mit den Folgen des Klimawandels, welche Strategien auch man entwickeln kann, entwickeln sollte in der Architektur, in der Stadtplanung, mit der Bepflanzung zum Beispiel, welche Pflanzen besonders resistent sein könnten, in der Landwirtschaft. Auch gesundheitliche Fragen müssen natürlich gestellt werden, und auch die Frage des Umgangs mit dem Wasser, des sparsamen Umgangs mit dem Wasser, des Speicherns von Wasser, des Verteilen von Wasser. Wir haben schon von Kampf um das Wasser auch gehört und sind hier im Gespräch mit Katja Honneffer, Leiterin des ZDF-Wetterteams, und Wolfgang Dickhaut, Stadtplanungsexperte. Am Telefon ist Martin Struck aus Braunschweig. Schönen guten Morgen.
Hallo,
guten Tag. Ja, ja, ist ja auch schon Vormittag.
Ich bin ein Fan von Ihnen, Katja Hornefer, wirklich. Also was Sie gerade gesagt haben, und auch die gute Laune mag nicht zu kurz kommen bei allen Projekten, das muss man mal sagen. Da mag ich der Frau, die so ein bisschen streng war mit sich selbst, auch vielleicht die Kinder betreffend, für mich entscheidend, was die Beiträge betrifft. Ich will, wie gesagt, werben für Trockentoiletten und auch noch mal was zu dem Thema Wald sagen, dass also der Dreizahnahorn eigentlich ein Baum ist, der resilient ist gegen Wärme, und auch Frost ist ja eigentlich, kann durchaus auch wieder Thema werden. Ne? Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Frau Tornefer, aber mit einer Kahlschlagsanierung, ich rede auch von Braunschweig, das Thema einfach, wer macht mit, und auch ohne Angst, also ohne, dass man die Furcht hat, einfach selber auch mal mit Hand anzulegen und zu sagen, hier wollen wir aus dem Bereich, meinetwegen Bahnhof, Vorplatz, der bei uns im Umbau mit einer Bürgerbeteiligung Gesprächsthema war, oder auch Ringgleis, dass Tiere Freude machen können, die Natur überhaupt wahrzunehmen. Ne? Das wollte ich eigentlich vorrangig sagen.
Ja, Sie sprechen einen Aspekt an, auch tatsächlich, ich sag mal, was auch ein bisschen Richtung bürgerschaftliches Engagement geht. Und wir hatten ja gerade auch ein kurzes Gespräch mit jemandem, der anrief und tatsächlich auch versucht hat, sozusagen exotische Gewächse auszubringen. Ich sag mal, vielleicht auch nicht immer abgestimmt mit den Förstereien und den Grünflächenämtern. Interessant übrigens, dass uns dazu auch einige Mails erreichen von einigen Hörerinnen und Hörern, die sagen, also Vorsicht auch mit den, exotischen Pflanzungen ohne Rücksprache mit Grünflächenämtern und auch Waldbetreibern und vielem anderen mehr. Man kann da auch einiges falsch machen vermutlich, oder? Ich gebe das mal in die Runde. Also einfach so exotische Pflanzen aus mediterranen Gebieten mal so ausprobieren, das könnte auch für Ökosysteme nach hinten losgehen hier in Deutschland, oder?
Da ist ja zum Beispiel die Ambrosia, also ja. Will ich ganz kurz sagen, zum Beispiel Ambrosia, ja, auf die viele Leute inzwischen allergisch reagieren. Das ist ja auch nichts, was bei uns heimisch war. Und natürlich, wie auch immer die zu uns gekommen ist, durch irgendwelche Reiseaktivitäten von sonst, da muss man tatsächlich aufpassen, aber ich wollte Herrn Dickhaut nicht ins Wort fallen.
Ich wollte tatsächlich an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich einen großen Forschungskontext gibt, der Entwicklung von klimaangepassten Stadtbäumen im Fokus hat. Die viele Universitäten pflanzen klima angepasste Bäume oder vermeintlich klimaangepasste Bäume, um sie langfristig zu beobachten, auch mit diesen anderen Aspekten, die Frau Honnefer angesprochen hat, also welche anderen möglicherweise auch nachteiligen Wirkungen haben sie? Und es gibt mittlerweile eine Liste von in der Größenordnung zwischen 30 und 40 Bäumen, die oder Baumarten, die empfohlen werden von Baumexperten. Wir haben selber in Hamburg ein Projekt gemacht, das hieß Stadtbäume im Klimawandel und haben dort ein Entwicklungskonzept für Stadtbäume für die Stadt Hamburg geschrieben, wo wir auch auf eine Liste von 30, 40 Bäumen kommen. Die haben tatsächlich aber in der Regel schon eher standortgerechte, das heißt heimische Arten auf der Liste, weil die Fachexperten der Einschätzung sind, dass wir erstmal auch an dieser Stelle suchen müssen, welche von diesen Bäumen klimaangepasst auf Dauer halt sind.
Also wir brauchen keine exotischen Pflanzen.
Also zumindest die Listen, die es im Moment gibt, die zeigen, dass wir in dieser Größenordnung wahrscheinlich auch mit heimischen Arten, zumindest im Straßenbaum
Was sind das für Kontext, welche? Haben Sie Beispiele?
Also das sind verschiedene Ahornbäume, das sind unterschiedliche Eschen, Eichen, Linden, Ulmen, die dort auf dieser Liste stehen. Die Deutsche Gartenleiterkonferenz hat auch eine entsprechende Liste abgestimmt zwischen verschiedenen Kommunen schon herausgebracht. Und mein Plädoyer wäre tatsächlich eher, sich in dieser Richtung zu orientieren und nicht die sogenannten für uns Neophyten, also die Pflanzen, die von woanders kommen, auch noch zu stärken. Da haben wir auch viele schlechte Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, da sollte man lieber den fachlichen Rat stärker in Anspruch nehmen und nicht eigene Gedanken, so nach dem Motto, das habe ich dort gesehen, wo wenig Wasser war im Mediterran, den nehme ich einfach mal mit und das wird schon gut sein. Systematisch ist das zumindest nicht gut. Für den eigenen Garten, wenn man mal so einen Baum pflanzt, ist es sicherlich auch nicht schädlich. Ne? Aber die Tendenz geht tatsächlich in die heimische Baumarten daraufhin zu prüfen, welche davon denen klimaangepasst sind und welche man zukünftig in den Städten pflanzen sollte. Und vielleicht ein letzter Satz. Neben der einzelnen Art geht es vor allen Dingen auch darum, Diversität in den Städten herzustellen. Häufig haben Städte vielleicht 3, 4, 5 unterschiedliche Baumarten zu 80% ihres Baumbestandes gepflanzt. Wenn jetzt 2 kaputt gehen, habe ich ein Riesenproblem. Wenn ich das stärker ausbreite, 10, 15 unterschiedliche Baumarten letztendlich pflanze, ist das Problem gleich reduziert. Das heißt, das Stichwort ist auch diversifizieren in dem Kontext.
Also Vielfalt also auch auf diesem Gebiet, die uns, glaube ich, da weiterbringt im Umgang mit den Folgen des Klimawandels. Katja Hornefer, Leiterin des ZDF-Wetter-Teams, abschließend noch die Frage, gleich hier bei uns die Nachrichten und dann auch die Lesart. Wie verändert sich eigentlich Ihre Arbeit durch den Klimawandel als Meteorologin, als jemand, der wichtige Vorhersagen treffen muss?
Naja, er verändert sich so, dass wir häufiger was mit Extremwettern zu tun haben. Was wir früher dachten, sind Jahrhundertereignisse, sind jetzt immer mehr Jahrzehntereignisse. Das heißt, wir sind viel häufiger gefragt, auch zu Unwettern die genaue Prognose zu geben und sie eben halt auch immer wieder einzuordnen. Da gibt es ja die Attributionsforschung, ist jetzt ein großes, weites Feld, will ich nur ganz kurz anreißen, nämlich wie viel wahrscheinlicher solche Extremwetter im Zuge des Klimawandels werden. Und wir sind natürlich auch immer bemüht, immer mal, das können wir nicht jedes Mal machen, aber immer mal auch solche klimatischen Aspekte genauer zu erklären, erläutern im Fernsehen. Wir machen das häufig im Rahmen des Mittagsmagazins oder im Heute-Journal, dass wir kleine klimatische Aspekte, Klimawandelaspekte für den Zuschauer verständlich erklären. Und das hat sich tatsächlich geändert. Da war früher vielleicht immer nur, wie funktioniert ein Tornado oder ein Gewitter? Und jetzt ist es eher, ja, was macht denn jetzt zum Beispiel ein Lockdown mit uns? Oder wie können wir denn die Städte verändern, damit wir bei Hitzeperioden nicht so wahnsinnig leiden müssen? Also da hat sich schon einiges geändert. Bei uns auch, bei meiner persönlichen Arbeit.
Und auch Regen? Wird Regen positiver letztlich verkauft, sage ich mal, als früher?
Ja. Ganz klar. Also das ist was uns auch häufig vorgeworfen wird, wenn uns mal irgendwie was, wir versuchen da total neutral zu sein. Trotzdem passiert es natürlich, dass wir auch mal nach einer längeren Regenperiode sagen, morgen scheint die Sonne und wir lachen dabei und dann wird uns unterstellt, wir fänden das toll. Aber wir wissen sehr genau, dass der eine halt die Sonne braucht, der andere braucht den Regen, der eine möchte jetzt gerne, was weiß ich, irgendwas pflanzen und braucht dafür dieses oder jenes Wetter. Wir müssen da total neutral sein, weil es eben kein gutes Wetter gibt. Das versuchen wir auch immer wieder zu transportieren, aber wir müssen uns da sehr, sehr zurücknehmen mit irgendwelcher Bewertung und versuchen das auch immer. Trotzdem, wir sind natürlich auch nur Menschen.
Katja Horneffer, Leiterin des ZDF-Wetterteams und auch nur ein Mensch. Ich danke Ihnen sehr für die letzten zwei Stunden, für Ihre Zeit. Und ich danke natürlich auch sehr Wolfgang Dickhaut, dem Leiter des Fachgebiets Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung an der HafenCity Uni in Hamburg, für diese letzten zwei Stunden. Ich danke Ihnen sehr, Ihnen beiden, dass Sie Zeit hatten.
Spaß gemacht, danke.
Ebenso. Und auch nochmal viele Grüße nach Braunschweig an Martin Struck, der uns gerade angerufen hat.